Herzlich willkommen zur 679. Ausgabe des Sneakpots. Wir führen heute einige Hexenprozesse durch, sprechen aber vorher über den Film Aquelarre, Tanz der
Unschuldigen.
Ich kann schon wieder nicht lesen, was ich selber geschrieben habe. Mit mir hier unsere scharfe Hexe, das ist Robert Krüger.
Hallo.
Du wolltest ja unbedingt sein. Und der lüsterne Richter, das ist Christoph Perner.
Da muss ich den bezirzen.
Aber so wie du mich bezirzt hast gerade, da wurde da niemand bezirzt in dem Film. Ja, wenn du Pech hast, kommt aber unser Seemann Stefan Giesbert noch rechtzeitig zurück, um mich zu erretten.
Ich singe jetzt keinen Shanty und sage nur guten Abend.
Ich werde errettet. Du wirst erschlagen.
Ach nee, andersrum. Du wirst errettet. Richtig, ich habe mich schon wieder als junge Dame gesehen. Ja, bin ich nicht. Nee, ich werde erschlagen, ja.
Okay, wir haben was sehr Wirres geschaut. Christoph, du hast es uns damit erfreut. Aquelarre.
Ins Nest gelegt.
Worum ging es?
Aquelarre, Tanz der Unschuldigen, ist eine Historienverfilmung, die im beginnenden 17. Jahrhundert im Baskenland spielt, also in Spanien. Und das Setting ist so das, dass wir eine Gruppe von jungen Frauen, ich weiß gar nicht mehr wie viele, so 5, 6, 7 Frauen etwa, kennenlernen, deren Männer oder Geliebte oder zukünftigen Männer oder wie auch immer auf See sind und die beschuldigt werden oder die plötzlich eingesperrt werden von der Ordnungsmacht, die wohl ja von der Kirche im Endeffekt gelenkt wird, und sie werden angeklagt, Hexen zu sein und Hexenrituale, nämlich ein Hexensabbat durchgeführt zu haben oder das regelmäßig durchzuführen. Und sie können sich halt nicht wehren, weil ihre Männer nicht da sind. Und ja, dann begleiten wir die so durch ihre Gefangenschaft und ja, auch Folter und Befragung und ja, und es droht, dass sie verbrannt werden sollen. Das ist so das. Und wie der Bob schon angedeutet hat, ist so der Hauptbefrager, Befragende, so ein, ja, etwas schmieriger Bischof oder sowas war es, also irgend so ein Kirchenmann.
Als Richter wird er immer bezeichnet.
Richter? Da aber ist doch so ein Kirchenfuzzi, oder?
Ja, 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 schon, klar, das
ja, klar, ist ja Kirchen.
No one expects the Spanish Inquisition.
Genau. Und der
ist. Da haben sie nicht mitgerechnet, die haben sie auch nicht erwartet, dass die kommt.
Ja. Damen. Ja. Richtig, und der ist ja irgendwie angetan, fasziniert, sowohl wohl irgendwie sexuell von den Frauen, aber auch irgendwie so vom Teufel und Grusel und also er will da, man hat so das Gefühl, der will da eigentlich am liebsten mal eine schwarze Messe feiern. Und zwar,
ja, ich meine, klar, stell dir mal vor.
Hat das Gefühl, nicht nur aus Neugier, also es ist so,
ja, nee, weiß ich nicht, ich glaube, es ist Neugier, also. Wenn wir hier in die Besprechung abbiegen wollen, oder was mit deiner Zusammenfassung?
Nö, ich bin durch, ja.
Ich meine, es ist ja alles Bullshit, ne? Also ich meine, der verbrennt da dauernd Frauen für Sachen, die sie nicht gemacht haben, weil ich meine, es gibt nun mal keine Hexen. Und ob er da jetzt wirklich dran glaubt oder nicht, mal offen gelassen. Aber natürlich hat er das, für die er die verurteilt, noch nie gesehen, weil gibt's halt nicht, ne? Es ist ja zwangsläufig Unfug, ja, was er da macht.
Darum geht's ihm ja auch, dass er endlich mal den Hexensabbat selber sehen will.
Genau, weil und deshalb fasziniert ihn das auch so, weil er vielleicht glaubt er da ja wirklich dran, an das, wofür die da dauernd verurteilt, was er dann immer mit so hingedrehten, im Mund rumgedrehten Argumenten und Aussagen, die er anders interpretiert, als das, was die Frauen eigentlich gesagt haben.
Also völlig absurd. Wir stechen mal mit irgendeinem scharfen Gegenstand in einen Körper, irgendwo in einen Bereich rein und je nachdem, was passiert, ist sie halt eine Hexe oder nicht. Also erinnere so ein bisschen an, war das Ritter der Kokosnuss? Ich glaube schon, oder? Oder doch, Ritter der Kokosnuss ist das, oder? Wo doch auch so eine Hexenprozess.
Ja, ist die, ja, oder?
ob sie schwimmt oder so. Und wenn sie nicht schwimmt, dann gleicht sie einer bleiernen Ente oder irgendwas. Also völlig abstrus. Aber das Schlimme
ist, wenn sie überlebt, ist sie eine Hexe, und wenn sie stirbt, dann war sie keine. Tod ist in jedem Fall.
Ja, ja, und aber bei Ritter der Kokosnuss wird es noch so absurd hergeleitet, weil wenn sie schwimmt, dann muss sie aus Stroh sein und oder genau. Und so ähnlich war das hier auch. Also es war so ja. Völlig abstrus. So,
ja,
wo man sich dann auch fragt, ist das jetzt nur ein Vorwand, um die Frauen zu foltern, weil es einfach eben ja krass frauenfeindlich ist? Also das kam für mich auch schon noch irgendwie durch, gell? Es war so.
Ja gut, der Film, ich glaube, der hat irgendwie, also zum einen hat er sich zum Ziel gesetzt, uns so ein bisschen Historiengeschichte, Hexenverfolgung, wie schrecklich das alles damals war, zu erzählen. Und dann kommt da für mich so ein Vibe von so ein Feminismus-Vibe. So, guck mal, die Frauen finden vielleicht einen Weg zurückzuschlagen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir da jetzt reinsteigen wollen. Aber ich hatte immer irgendwie so dieses Meme von Bullshitting the Bullshitters so im Kopf. Und das, also sie entwickeln ja dann eine Taktik, wie sie dann irgendwie versuchen, mit der Situation umzugehen.
Die eine vor allem, gell?
Also die eine vor allem, ja, die ist so ein bisschen ja. So die Vorreiterin. Ob das dann funktioniert oder nicht, das lassen wir mal offen, da müsst ihr euch den Film dann selber angucken. Aber dieses also so ein feministischer Männer, Unterton, das hat nicht so funktioniert für mich irgendwie, weil.
Na, also ja. Für mich war halt die Frage, was du ja jetzt so ein bisschen ja, unterstellst oder so reinbringst, ist, dass es eben eine modernistische Sicht reingebracht ist. Und was ich mich gefragt habe, ist das vielleicht ein Kern der Hexenverfolgung gewesen, dass die einfach eine krass misogyne Veranstaltung gewesen ist?
Ja, das zweifelsohne, oder?
Ja gut, aber eben die Frage der Beweggründe, gell? Weil man könnte natürlich das, also in diesem Fall könnte man es ja runterbrechen, also wir haben hier in dieser Gemeinde einen Frauenüberschuss, weil Männer im Meer verloren gegangen sind, also so schien es ja, oder? Und was macht man mit den Frauen?
Da, wie viele da unterwegs waren, wussten wir ja nicht.
Genau, und das Problem ist halt, Problem konnte man sich einreden, wenn man in so einer, ja, so eine auch vom Christentum sehr stark beeinflussten Gesellschaft hast, du hast jetzt einen Haufen junge, hübsche Frauen, die bringen dir ja Unruhe in die Gesellschaft. Ja? Und wie wirst du die los? Ja, indem du als Hexe verbrennst. Ist zwar ein bisschen drastisch, aber ist schon eine Möglichkeit, mit sowas umzugehen. Ne?
Ja, gut,
habe ich mich eben gefragt, ob das ein Thema war darin oder in Wirklichkeit war, oder ich weiß es nicht.
Also für die Wirklichkeit kann ich absolut nicht beantworten, dazu bin ich einfach nicht informiert genug, keine Ahnung. In dem Film habe ich jetzt keine Anzeichen dafür gesehen. Natürlich die Theorie kann man erstmal so aufstellen und müsste man jetzt irgendwie mit Fakten hinterlegen, aber habe ich jetzt keine Anzeichen in dem Film wahrgenommen.
Aber warum werden die angeklagt? Das ist ja, weil sie einfach allein und leichte Opfer sind, oder?
Ja,
oder weil sie im Weg sind. Sind die wem im Weg? Ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube eher, das ist so dieses, also der Typ, dieser Richter ist in seinem Wahn quasi nur noch in der Lage, überall Hexen zu sehen, weil das sein Lebensinhalt ist. Der macht es seit Monaten, hat er selber gesagt, zieht da übers Land und verbrennt quasi den ganzen Tag Frauen, so mehr oder weniger. Und der ist in so einem Tunnelblick, der sieht nur noch, also er hat halt einen Hammer und deshalb ist alles ein Nagel. Und und diese Frauen sind ja irgendwie angeschwärzt worden von irgendwem. Irgendwer hat die gesehen, wie sie in den Wald gegangen sind, und dann haben sie da irgendwie getanzt und komische Lieder gesungen in der Sprache des Teufels, weil baskisch. Und irgendwer hat die angeschwärzt, vielleicht, keine Ahnung, haben die sich, das sind ja dann irgendwie, was weiß ich, der Nachbar, der die eh nicht leiden kann oder der ein Stück Land haben will, oder das wissen wir nicht, aber da gibt's ja eine Million Möglichkeiten, Hexenverbrennung war so ein Ding, ja, schwärze die halt an und dann sind sie weg, ja, das müssen wir ja nicht mal erfahren, wer die jetzt angeschwärzt hat. Es wird irgendwann einmal erwähnt, dass sie gesehen worden sind, wie sie in den Wald gegangen sind und dann spät nachts wieder heimgekommen sind, und das reicht dann, irgendeinen religiös Verstrahlten, die mal irgendwo zu melden, und dann nimmt das seinen Lauf.
Ist natürlich auch ja die Sündenbock-Sache, gell, das ist ja, auch nicht ganz umsonst, dass hier von Hexensabbat immer die Rede ist. Gell? Das ist ja so ein, also der Sabbat, der höchste, der heiligste Tag bei den Juden. Da ist ja die Parallele ist ja schon auch deutlich. Gell? Also es ist ja, dass man seine eigentlich antisemitischen Themen dann eben auf ein anderes Ziel umlenkt, was eben ein ähnlich leichter Sündenbock ist. Und das aber miteinander verbindet, weil ich meine, der Antisemitismus ist ja uralt, gab es ja in der Zeit auch schon. Und ja, der spielt dann halt da auch rein, ne?
Ja, und es wurde ja auch erwähnt, dass sie irgendwie, also nicht nur, dass sie gesehen wurden, sondern auch dann irgendwie so die Begründung, die ausfallende Ernte bei der einen und die Ziegen, die keine Milch haben, bei der anderen. Und im Grunde, man hat so verschiedenste Probleme. Und jetzt hat man halt den, wie du sagst, den Sündenbock und erklärt die dann zu Hexen. Aber darum geht's ja in dem Film eigentlich nicht. Also es geht ja wirklich eigentlich darum, wie diese Verhöre laufen, wie er quasi seine Beweise da zusammen konstruiert und wie die Mädels dann, vor allem die eine voran, sich einen Plan schmiedet, wie sie im Grunde eigentlich nur Zeit schinden will, bis vielleicht bis die Männer wieder da sind und das, was sie dann macht, in diesem, ja, Prozess kann man es nicht nennen, das sind eher so Befragungen, die so ein bisschen Verhör, Befragung, / Folter, das geht alles fließend ineinander über. Ja. Da hat sie sich halt eine List zurechtgelegt, wie sie den sozusagen mit seinen eigenen Waffen schlägt. Und daraus bezieht der Film dann so ab der Hälfte ungefähr, ist relativ kurz, 1:30 knapp drüber, 1:32 oder sowas. Und so ab der Minute, weiß ich nicht, 40 oder so fängt es an. Oder 35.
Man ist ja selbst erstmal genauso desorientiert. Die werden ja eigentlich eingesperrt und wissen gar nicht, warum und was Sache ist. Und denken erst, sie werden verarscht so ungefähr. Ja. Also würde man in heutigen Worten sagen. Aber
sind no one expects the Spanish Inquisition.
Genau. Und so ist man auch als Zuschauer erstmal und auch als es sich dann abzeichnet, dass es um Hexenverfolgung geht, weiß man auch nicht so recht, welcher Art von Zuschauer Film bin ich denn jetzt?
Ja, wir als Zuschauer wussten es aber schon, oder? Ich meine, den Richter haben wir ja ganz am Anfang des Films, steht er ja vor einem Scheiterhaufen und.
Ja, das wussten wir schon. Aber was wir nicht wussten, ist, bleibt's ein Historiendrama? Oder
sind es wirklich Hexen?
Oder wird es ein Mystery-Ding, gell?
Und, ja, genau.
Das wussten wir nicht. Und weiß man eigentlich fast bis zum Ende nicht, gell? Das ist wird sehr lang offen gehalten eigentlich.
Ich war mir da sicher, dass das nicht mehr kommt. Also
genau, weil ja, das wäre ein fieser Twist am Ende gewesen. Aber die sind ja, sollen ja authentisch sein und sind ja auch, wirken ja auch authentisch. So in ihrer Unschuld, also in dem, dass eben keine Hexen sind.
Ja. Bisschen anstrengend in ihrer Naivität, aber okay. Ich kenne keine baskischen Landmädels aus dem Jahre 1500 irgendwas. Ich kann das vielleicht nicht beurteilen.
1909, ja, stimmt. Ja, das war. Ich fand zum Teil die Gesänge fand ich schön.
Man versteht halt nichts auf Baskisch, aber.
Man versteht das, es ist auf Baskisch. Also es ist auf Deutsch oder Spanisch oder wie auch immer, auf was man schaut, aber das Baskische, was sie untereinander reden, ist immer Baskisch. Also, ja.
Also nur die Mädels untereinander reden Baskisch.
Oder? Genau, die reden untereinander Baskisch.
Okay.
Und was ich überhaupt nicht mochte, war dieses Trällern. Oh, das hat mich arg genervt. Das machen die doch manchmal so, trällern die doch so gemeinsam.
Ja, ja.
Oh, fand ich sehr anstrengend.
Das war der Musical-Anteil.
Also, was mich, wenn wir gerade dabei sind, was genervt hat, ist, ich fand, der Film hat sich unheimlich verliebt in so Szenen, wo irgendwo langgelaufen wird. Die fand ich unfassbar öde und langweilig. Jedes Mal, wenn irgendeine rausgezogen wird aus diesem Verlies, was ja eigentlich irgendwie so eine Art Kuhstall ist oder sowas, die gesperrt werden. Und dann werden die da immer einzeln geholt und dann werden sie in dieses Verhörzimmer gebracht und der ganze Weg, wie es dahin geht, rennt die Kamera denen hinterher, dann werden die da hingesetzt, dann geht die Kamera rum, es wird einfach nicht geschnitten, wir müssen uns das alles angucken, obwohl da nichts passiert. Und dann wird sie wieder zurückgebracht und dann wird die nächste geholt. Und also manchmal schneidet er dann, jetzt muss ich vielleicht zur Ehrenrettung sagen, aber das kommt so oft wieder, wenn die dann irgendwo in den Wald laufen oder irgendwas und die Kamera ist immer dabei und läuft da mit und es gibt nichts zu sehen auf dem Weg dahin. Es ist einfach, da passiert nichts. Aber das, bei einer Stunde 30 macht der Film noch so viel Füllmaterial, was halt dafür sorgt, dass der eigentliche Inhalt dann relativ wenig Zeit eingeräumt bekommt und deshalb auch nicht besonders dicht ist. Also das ist so, das Skript passt so auf zwei Seiten. So komischer Richter kommt, erfindet Anschuldigungen, Frau denkt sich Taktik zum Zeitschinden, die folgendermaßen aussieht und über das Ende, Alter, da ist der Drehbuchautor komplett die Idee ausgegangen. Da haben wir dann so, jetzt inszenieren wir mal das, was wir eigentlich die ganze Zeit inszenieren wollten. Das machen wir auch schön bunt und machen es richtig so mit Schweinegrunzen und allem, was dazugehört. Und dann machen wir, jetzt müssen wir das noch irgendwie auflösen. Jetzt aber keine Idee mehr, dann machen wir, guck mal, so.
Und das
nehmen wir.
Oh, ja, das war heftig.
Das nehmen wir jetzt so. Dreh dich mal bitte ein bisschen runter.
Ja, Christoph, du klippst.
Leiser?
Leiser, ja.
Leiser.
Leider, okay.
Das kam mir so vor, wie das war so die erste Skriptidee und keiner hat widersprochen. So, da hätte man eigentlich nochmal rangemusst, das ist so vollkommener Bullshit. Und komplett unbefriedigend, einfach sehr ärgerlich für die Zuschauer. Und also von allem, was ich erwartet hätte, was passieren kann, ist das der denkbar bescheuertste Ausgang.
Weil dir das Ende zu offen war, oder was?
Ja, aber zu offen, was ist denn daran offen? Also es ist doch offensichtlich, was passiert ist.
Ja, ja, klar, aber wo ist dann das Problem?
Ja, weil es bescheuert ist, weil es einfach ein billiger Ausweg ist, sich nicht mit der Frage beschäftigen zu müssen, ob das jetzt klappt oder nicht. Und weiß ich nicht, also alles, was so angedeutet war, also ich meine, die können entweder verbrannt werden oder die können nicht verbrannt werden oder die Männer können kommen und den Richter abschlachten oder es können noch, was weiß ich, vielleicht 4, 5 weitere Sachen oder man will sich nicht entscheiden und macht diese Scheiße. Also es ist vollkommen, das habe ich aufgeregt.
Echt? Hat's mich nicht? Nee.
Total.
Nee, hat's mich nicht. Ich fand die Beleuchtung auch schön. Das hat mir meistens gut gefallen. Also okay. Überhaupt. Die Bilder haben mir gut gefallen.
Ja, so ab der Hälfte ist der Film dann sehr verliebt in die Frage, so dieses Sie und Er Ding zu inszenieren.
Ja, und das war mir zum Teil war es mir ein bisschen zu sexuell.
Ja,
weil es, wie gesagt, er ist neugierig auf den Hexensabbat. Ja, reicht das nicht? Da kommt dann so eine sexuelle Note. Ich meine, klar, sie sieht halt super aus und so. Ist schon alles glaubhaft, dass er sich gerade von ihr angezogen fühlt, aber ich fand das nicht direkt nötig und das, ja.
Ja, und auch die Art und Weise, wie sie da aufdreht, also dafür, dass sie vorher so ein vollkommen naives, unschuldiges Landmädchen ist und dann fährt sie das auf.
Spielt die halt Hexe im Endeffekt, ja.
Ja, und das ist so das ist, und wird dann auch von einer sehr lüsternen Kamera eingefangen.
Ja, total.
Und das, da bin ich bei dir, ich fand's auch unnötig oder beziehungsweise unpassend. Sie wurde halt vorher nicht so etabliert, dass sie das jetzt gleich als nächstes macht. Und ja, ich weiß, also generell, der Film hat mich nicht abgeholt. Also ich hatte schon von vornherein vielleicht auch keine Lust auf einen Hexenfilm, das muss ich vielleicht dazu sagen. und dann waren es ja keine Hexen, sondern es waren nur beschuldigte Hexen.
Genau, unschuldige.
Und unschuldig beschuldigte Nicht-Hexen. Und da weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht sogar enttäuscht war, dass ich dachte, okay, jetzt ist es nicht mal das, dann ist es auch kein richtiges Gerichtsdrama, weil das will es auch nicht sein, dann ist es so ein bisschen Folterporn, aber auch da hat es so richtig nicht den Mumm, das zu machen oder das sein zu wollen. Also der Film ist so zwischen allen Stühlen und weiß nicht so recht, was er eigentlich sein will. Historiendrama, okay, vielleicht ein bisschen, aber...
Ich finde, das ist ein ganz, ganz reines Historiendrama, was eben ein Teil dieser völlig bescheuerten Gesellschaft
zeigt. Ja, aber wenn es ein Historiendrama ist und uns eigentlich erzählen will, wie es damals ist, warum erzählt es uns dann so eine Fantasiegeschichte von dem denkbar bescheuertsten, was man machen kann, wenn man als Hexenprozess angeklagt ist, reingehen und alles gestehen und sich als Hexe inszenieren. Also ich meine, das führt ja direkt auf jeden Fall in den Tod, falls die anderen Wege vielleicht irgendeine Chance für Escape haben. Der hat sicherlich keinen Und
ja gut, also Zeit schinden halt, ne? So,
ja. Ja, aber
ihn irgendwie bei Laune halten und Zeit schinden.
Irgendwie, weiß ich nicht. Also für mich hat er auf diesen Ebenen allen nicht funktioniert und ich war mehr genervt und froh, als er zu Ende war.
Für mich hat er schon funktioniert. Also für mich hat er eben, ja, war es ein Historiendrama und was halt relativ, ja, wenn man jetzt mal diese lüsterne Sache rausnimmt, relativ unaufgeregt diese beschissene Situation dargestellt hat und sich eben nicht im Folterporn ergangen ist und in einigen anderen. Ja, er war halt ein bisschen zu Klischee-sinister, aber insgesamt.
Ich fand den Schreiber, der war ja viel sinisterer irgendwie, der fand ich besser.
Ja gut, der hat halt Angst und wollte es einfach, ja, komm, wir verbrennen jetzt jemanden, damit der Richter wieder weg ist oder wieder.
Nee, ich meine, ich meinte den seinen Assistenten quasi, der immer alles mitnotiert hat, diesen Alten.
Ah, okay.
Mhm. Den fand ich, der wirkte irgendwie böser und gemeiner als der Richter an sich.
Hm. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ja. Nochmal zum Thema, zum Titel. Wir hatten es vorher ja in der Vorbesprechung schon. Warum der nicht mit, weil Akelare heißt ja Hexensabbat übersetzt auf Baskisch. Ich glaube tatsächlich, dass der bei uns nicht Hexensabbat heißt wegen diesem antisemitischen Unterton, oder? Dass man das halt.
Ach so.
Ich glaube, das ja. Ist in Deutschland ist das nicht, weil es
unangebracht.
Ist ja deutlich antisemitisch. Also. Diese Verknüpfung vom Sabbat und dem Teufel. Also, ich glaube, dass das der Grund ist.
Hm. Keine Ahnung, meinst du, man geht dann hin und wenn ein Kunstwerk als Period Piece sowas erzählt, dass es dann trotzdem nicht so heißen soll?
Weiß ich nicht. Ja, es ist halt ein antisemitisches Wort, gell? Also das ist halt und was vielleicht im Spanischen unproblematischer ist als bei uns, ne?
Weil es ja kein Spanisch ist.
Im Baskisch.
Entschuldigung. Ist im Spanischen sicher unproblematisch, versteht ja keiner.
ja, und im Englischen Coven ist ja das Wort Sabbat, kommt auch nicht drin vor, gell? Und in Akelare ja auch nicht. Also, ja. Es ist in den Sprachen halt auch unproblematischer als bei uns. Deswegen, also mir fallen jetzt auch keine Filmtitel ein, wo irgendwie das N-Wort oder das Z-Wort drin vorkommt, oder?
Also, aber gibt es nicht auch so Filme, die so ähnlich heißen wie Tanz der Teufel, Tanz der sowieso, Tanz mit irgendwas ist doch immer, also vielleicht will man da auch einfach so sozusagen sich in eine Reihe stellen von
Tanz der Teufel. Das ist aber eine ganz andere Art von
Film. Ich weiß, aber ist halt
Kultfilm unserer Jugend.
Kultfilm und erfolgreich und Leute klicken vielleicht bei Netflix drauf, wenn sie sehen, Tanz der
irgendwas sein, ja.
Mit Hexen und so. Also ich würde das eher sehen, dass es vielleicht von dort motiviert ist.
Ah, okay. Ja, könnte auch. Naja, gut. Gut, ich ordne diesen Film eben sehr stark eben über diese Sündenbox-Geschichte und über die Misogynie ein. Deswegen ist das für mich vorrangig. Na gut, wollen wir mal Punkte dranhängen?
Macht mal. Ich habe ihn ja nicht geschaut.
Viereinhalb. Also ja, die Schauspieler waren schon gut, aber ja, gibt mir nichts.
Also für mich hat er funktioniert. Ich fand er jetzt, ich habe ihn nicht geliebt, aber der hat für mich genau das erzählt, was er erzählen sollte. Ich gebe dem 7 Punkte.
Okay. Das klingt ja schon fast enthusiastisch.
Fast.
Ja. Ja, nee, ich glaube, die 7 Punkte alleine reichen eben nicht, um das zu verstehen, was du damit meinst.
Ja. Nee, also für mich ist das halt, also ich kann mich auch an nicht so wahnsinnig viele Filme erinnern, die mir dieses Thema so gezeigt haben, dass sie eben so das Thema Hexenverfolgung ohne diesen übersinnlichen Teil und ohne diesen Mystery-Teil oder Torture-Porn zu zeigen. Das ist schon, ja, hat ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Habe ich so, glaube ich, noch nicht gesehen. außer als Randerscheinung. Ne? Ich meine, klar, in 1492 kommt am Anfang auch eine Hexenverbrennung vor, die einprägsam ist. Aber diesen ganzen Film, diese Sinnlosigkeit, nicht so eine Sinnlosigkeit, sondern diese Willkür, das fand ich, kam sehr gut raus.
Okay.
Gut.
Sehr schön. Das bringt uns doch zu unserer fast Lieblingskategorie, der Droge der Wahl.
Ja.
Ich habe heute den ganzen Tag mit Kopfschmerzen gekämpft und deswegen trinke ich nur alkoholfreies Bier, aber immerhin ein Bierchen.
Was für eins?
Erdinger?
Einzige,
was ich zu Hause habe. Ich muss mal wieder, wenn ich einkaufen gehe, auch alkoholfrei mitbringen. Ich habe jetzt die letzten paar Mal, habe ich immer welche mit Alkohol gekauft und das ist halt dann irgendwie doof. Wenn es einem eh schon so angeschossen ist. So, ich habe natürlich wieder keinen Öffner hier unten.
Ich habe etwas, wo ich keinen Öffner brauche, hoffentlich. Das klingt nämlich so.
Oh, das war laut.
Das war eine Dose?
Ein Dosenbier? Nein.
Nein!
Ich habe sogar ein Dosenbier.
Hast du nicht, Bob, du hast doch das Foto vom Christoph jetzt gerade rumgeschickt, gestern oder vorgestern, wo er Dosenstich macht.
Dose ansticht, ja.
Ich habe tatsächlich neulich bei Lidl eine Dose Bier geschenkt bekommen, am Tag des Bieres. Nee, aber das ist es nicht, sondern es ist ein Cider, ein Somersby Mango Lime Cider. In Norwegen habe ich immer Cider getrunken, deswegen habe ich da jetzt Lust drauf. Also im Endeffekt eine Art süßer Äppler. Schön künstlich, ja, ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, es ist wie Fanta Mango trifft Äppler. Genau, wunderbar.
Sehr schön.
Das schmeckt echt wie Fanta Mango. Super.
So gut. Bob, was trinkst du?
Weiß nicht, ich könnte jetzt einen thematischen Bezug vollkommen an den Haaren herbeikonstruieren. Als ich das letzte Mal im Baskenland war, bin ich davor durchs die Region Cognac gefahren, deshalb trinke ich jetzt Cognac. Nein.
Gut.
Ja, herbeikonstruiert. Nein, ich trinke mal wieder Cognac, weil es das Erstbeste war, was ich, als ich aus dem Schlafzimmer meiner Tochter rauskam, auf dem Weg hierher noch greifen konnte. Das ist.
Ich habe schon schlimmere Herleitungen gehört.
Ja, auch in dieser Sendung, also nicht in der heutigen, aber allgemein.
Das soll vorkommen.
Ja. Als nächstes habe ich was mitgebracht. Eine Serie, die von allen, die es schauen können, was irgendwie gefühlt leider nicht so viele sind, auf Apple TV Plus gefeiert wird. Und zwar geht es um Ted Lasso, für die jetzt gerade bekannt gegeben wurde, dass im Juli die zweite Staffel anfängt und eine dritte ist wohl auch schon in Auftrag gegeben. Es geht um einen amerikanischen College Football Coach, der das Angebot erhält und annimmt, in England eine mittelmäßige Premier League Fußballmannschaft zu trainieren. Und er kennt sich halt mit Fußball genauso gut aus wie
wie ich?
Wie ihm das jetzt unterstellt. Nee, ich glaube, du kennst dich besser mit Fußball aus.
Oh Gott.
Naja, also abseits und so hat er noch nicht gehört.
Aber warum wird er dann da engagiert? Wenn er die Regeln nicht mal kennt. Das darf man nicht sagen, oder was?
Doch, kann man sagen. Also es geht auch hier weniger um Fußball an sich, sondern eben um dieses Mannschaftsgebilde zum einen, also wie so eine Mannschaft funktioniert. Und ich muss sagen, eine Fußballmannschaft ist auch nicht anders als eine Tanzformation. Auch wir hatten Diven und die haben genauso Diven. Also ist schon so lustig. Und den, der immer schafft und den, der es irgendwie nicht rafft. Und ja, genau. Und es geht aber auch eben um sein Verhältnis, also zum einen sein Verhältnis zu seinem Co-Trainer, den er aus den USA mitgebracht hat, und dann das Verhältnis zur Managerin, also der Frau, der Club gehört, die den von ihrem Ex-Mann in der Scheidung irgendwie erstritten hat und jetzt einfach nur will, dass es dem Club schlecht geht, weil sie weiß, dass er leidet, wenn der Club scheiße ist. Deswegen hat sie ihn geholt. Das wird irgendwie in der zweiten, erste oder zweite Folge gleich erklärt.
Ah, okay. Mhm. Und sie will also jemanden, der keine Ahnung hat.
Sie will jemanden, der keine Ahnung hat und nichts drauf hat, und sie fährt ihm auch immer mal wieder oder dauernd in die Parade, und er ist halt einfach so ein Sunnyboy, der irgendwie in allem das Positive und das Beste und so sieht und auch ignoriert, dass sie so ist zu ihm, wie sie ist. Und er kommt da jeden Tag hin und bringt ihr irgendwie so Gebäck mit und besticht sie quasi damit, aber sie will eigentlich nicht süßes Essen, probiert einmal und ist dann halt total dem verfallen und wartet schon jeden Tag drauf. Aber eigentlich arbeitet sie gegen ihn, und dann gibt es halt noch unterschiedliche Charaktere, also irgendwie der Star der Mannschaft und dessen Freundin, die dann irgendwie Schwierigkeiten haben, den alten, den Mannschaftskapitän, der früher der Star war und jetzt halt, ja, alt wird und nicht mehr so schnell rennen kann und nicht mehr der ist, der alles abräumt und der die Tore schießt, sondern eben auch damit jetzt umgehen muss und so weiter. Und eine tolle Charakterentwicklung von vielen Charakteren. Es gibt auch einen, ja, der so auf dem Platz so Assistent war, also weißt du, der die T-Shirts holt und wäscht und der die Schuhe sauber macht von den Spielern und alles wieder hinlegt und wenn die trainieren, diese
Hüte. Zeugwart.
Ja, genau, Zeugwart. Und er ist halt quasi der Erste, der vernünftig mit ihm redet und einfach auch sein Feedback einholt, und wie er dann so von der Mannschaft langsam aufgenommen wird, während er von früher halt einfach schlecht behandelt wurde. Und er ist halt, also er, Ted Lasso, ist halt einfach allem erstmal positiv gegenüber eingestellt, hat aber eben auch sein Problem, was er mitbringt, eine Ehe, die ja in großer Krise ist, und auch, also seine Frau kommt nicht mit, seinen Frau und sein Sohn bleiben zu Hause, und dann haben sie halt eine Distanzbeziehung, die nicht richtig funktioniert, und das wird uns auch dann da noch erzählt, und es ist einfach eine wundervolle Serie. Ich habe am letzten Abend habe ich sogar 3 Folgen hintereinander geguckt und hatte durchgehend feuchte Augen, zum einmal wegen Lachen, dann wieder, weil es irgendwie doch dramatisch war, dann weil es so schön war. Also so gut. Ich habe lang nicht mehr sowas Tolles gesehen. Aber vielleicht Hamilton. Aber so eine, ich möchte es jetzt nicht mit Hamilton vergleichen, also Hamilton ist nochmal ein ganz anderes Level, aber das ist schon eine ganz, ganz wundervolle Serie, und es ist eben nicht Fußball das Thema, sondern ist das Thema zwischenmenschliche Beziehung, vielleicht ein bisschen Teamsport im weitesten Sinne, aber auch eben nur als Teil, sondern wie Menschen miteinander agieren und wie sie mal nett zueinander sind und wie sie mal nicht nett zueinander sind. Und ja, es entstehen auch quatschige Szenen. Auch der Ort Richmond, wo er Trainer ist, die mögen ihn auch nicht so sehr, um das mal vorsichtig zu formulieren. Also der kommt irgendwie in den Pub und wird direkt beschimpft und bespuckt und quasi aus dem Pub wieder rausgejagt. Und auch da so kleine Szenen. Am Anfang von der Folge begegnet er jemanden, der beschimpft ihn und wehe, also du wirst heute nicht gewinnen und du bist der Schlechteste für den ganzen Ort und abends trifft er den halt wieder so, das war echt ein gutes Spiel heute, das war wirklich ein gutes Spiel. So einfach so diese kleinen Kommentare, die immer wieder auftauchen. Tolle Serie. Wenn ihr irgendwie die Chance habt, mal einen Probemonat, dann wartet vielleicht, bis die zweite Staffel auch da ist und guckt einfach beide hintereinander. Gut, über die zweite kann ich noch nicht sagen, aber ich hoffe einfach, dass sie ähnlich gut ist. Die ist auch von Jason Sudeikis gemacht, oder der hat ein Drehbuch geschrieben und die ganze Idee, der hat sich das Ganze ausgedacht.
Ja, und spielt auch der Schauspieler.
Genau, spielt ja auch die Hauptrolle. Und Zach Braff hat eine Folge Regie geführt, sehe ich gerade. Ist eine wirklich, wirklich wundervolle Serie. Du kannst sie wahrscheinlich an 2 Abenden weggucken. Das ist ungefähr 30 Minuten pro Folge. Das ist
ja, ich meine, die Idee mit dem Probemonat ist tatsächlich, vielleicht warte ich tatsächlich, bis eine zweite Staffel da ist, und dann schauen wir das mal in der Woche durch und dann melde ich mich wieder ab.
Mhm. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, also Mannschaftssport ist ja auch nicht so deins, aber.
Nee, gar nicht.
aber ich glaube trotzdem, dass dir das gefällt.
Okay.
Und die sprechen halt ein wunderbares British, also er spricht halt dieses fiese Amerikanische und dann auch irgendwie so Kansas oder ich weiß nicht, wo der herkommt. Also so, weißt du, so mittlerer Westen, wirklich ganz fiese amerikanische.
Abstoßend.
Und die anderen sprechen halt so High-Class British und die Fußballer halt dann so Straßen-British-Englisch. Und das ist ein so schöner Mischmasch. Mhm. Und ja, dann irgendwie zwei, die aus einem französischsprachigen afrikanischen Land kommen und die dann halt eben mit dem Dialekt sprechen, und das ist auch so cool, einfach diese unterschiedlichen Sprachen da drin, ganz toll. Ja.
Klingt gut, ja.
Also Ted Lasso.
Abneigung gegen Fußball hätte, aber.
Fußball taucht, also ja, es tauchen pro Folge vielleicht 3 Spielszenen auf. Also da ist, wenn du samstags eine Tagesschau guckst, siehst du mehr Fußball. Also es ist wirklich, Fußball ist nicht das Thema. So, Fußball ist da, wo es passiert, aber man könnte das sicherlich auch im
Curling
erzählen. Ja, Curling oder im Tanzsport bei uns oder sonst irgendwo erzählen.
Sofort Apple Plus abonnieren.
Vielleicht sollten die das mal ins Curling schreiben. Nee, aber lass dich von dem Fußballthema nicht abschrecken. Also das ist.
Okay.
Vielleicht kannst du einen Trailer mal gucken, wenn es irgendwo einen gibt. Ich hab ihn aber auch nicht gesehen. Wenn da jetzt ganz viel Fußball drin vorkommt, dann.
Gibt sogar einen Teaser von der zweiten Staffel.
Ja, den haben sie bei der Keynote auch gezeigt.
Ja, ich wollte gerade sagen, Tim Cook ist auch großer Fan.
Ja, ist auch total geil.
Ted Lasso.
Es ist wirklich super. Ja. Gut, kommen wir vom Mannschaftssport direkt zu Solo.
Oh, Überleitungskönig. ja.
Übrigens hier, unser Hauptdarsteller von, hier, du nanntest ihn eben, von
Jason Sudeikis.
Ted Lasso, ja. Der hat bei Mandalorian mitgespielt. Als irgendein Trooper.
Echt?
Man natürlich nicht erkennt, ja.
Weil er Bock drauf hat. Ja, das war doch auch bei einem
ganz von viele den Leute.
Filmen war das doch, Daniel Craig war doch auch einer von denen.
Ja, ja.
Trooper.
Ja. Jetzt aber, Solo.
Solo, a Star Wars Story. Wir setzen unseren großen Rewatch fort. Und
Solo,
ich glaube,
ist die Vorstellung von Han. Und wie er auf Chewie trifft, gell?
So könnte man jetzt einen Film, in dem noch ein bisschen mehr passiert, runterbrechen.
Ja, aber.
Ja, nee.
Um das auch in die große Story einzusortieren.
Genau, um ihn zeitlich einzuordnen auch, ja.
Um ihn zeitlich einzuordnen, genau. Deshalb haben wir ihn jetzt auch geguckt, bevor wir in die 70er-Jahre-Filme abbiegen. Müssen wir das ja gucken, weil, da war Han Solo noch jung und lernt Chewbacca kennen. Also der Film beginnt, Han Solo auf Corellia im Wesentlichen so ein Taugenichts-Kleingangster ist und dann aber mit großen Plänen, ihm fällt da was Wertvolles in die Hände und das ist sein Ticket off-planet, um da abzuhauen und sich da zu befreien aus dem Leben. Und dann so ein paar Verwicklungen landet er dann irgendwie beim Imperium als Soldat, wird da aber gleich aufmüpfig und landet dann in so einer Knastzelle, weil er als Deserteur beschuldigt worden wäre und in dieser Knastzelle soll er von dem Monster gekillt werden. Und so nach dem, das ist so der Plan, wir schmeißen ihn da rein, der macht ihn schon kalt da unten. Und dieses Monster ist dann halt Chewbacca und da lernen sie sich dann kennen und von dort ab wird es dann ein Heist-Film und danach ein Gangsterfilm und dann noch ein bisschen ein Glücksspielfilm und keine Ahnung. Also es macht so verschiedene Sachen durch, wo wir halt sehen, wie er und Chewie so ein bisschen zusammenkommen und wie er sich so seine ersten Meriten als so Schmuggler und Ganove halt, aber mit einem guten Herz, aber eben doch ein Ganove, der irgendwie Leute versucht zu seinem Vorteil zu manipulieren, wo es nur geht. Und dabei seiner Liebe hinterher hechtet, dieser Kira, die irgendwie am Anfang auch auf dem Planeten mit ihm zusammen war. Und dann am Schluss natürlich noch von Lando Calrissian irgendwie den Falken bekommen muss, weil das ist ja auch so eine Information, die in den 70er-Jahre-Filmen irgendwie so bekannt war von dort. Und da das ja hier so postfaktische Geschichtsschreibung, nee, das ist der falsche Wort, wie heißt das, wenn man wenn man die Geschichte, also Prequels schreibt quasi, dann muss man ja die Sachen hinten connecten, die da schon bekannt waren, und demzufolge muss Lando Calrissian, gespielt von Donald Glover, hier noch auftauchen. Oh. Und ja, der hat jetzt, und das ist das Erstaunliche, ich habe den damals, als er rauskam, 2018, war das ja jetzt so mitten zwischen diesen ganzen neuen Star Wars Filmen, die jetzt dann nochmal kamen, habe ich den als einen der schwächsten von diesen neuen wahrgenommen. So, ja, okay, da haben wir jetzt mal erfahren, wie sich Solo und Chewbacca kennenlernen, und ansonsten, ja, Fire and Forget, so relativ schnell wieder raus aus dem Sinn. Und jetzt, erstaunlicherweise, ich habe mich jetzt über Episode 1 bis 3 in den vergangenen Folgen so massiv aufgeregt, und jetzt kam Solo halt, den haben wir vor Rogue One geguckt, über den spreche ich dann gleich nachher noch. Der war jetzt der erste von den neuen, und in diesem Kontrast zu den 1, 2 und 3 hat der richtig Spaß gemacht. Plötzlich so, ach, jetzt ist Star Wars wieder Star Wars, obwohl überhaupt keine Macht in dem Sinne vorkommt und keine Jedis und all diese ganzen Sachen, die man eigentlich erwarten würde oder auf die man hofft als Star Wars Fan, die sind ja hier nicht drin, sondern es geht ja hier im Grunde um ganz normale Leute, die mit der Macht nichts am Hut haben. Es ist nur dasselbe Universum. Dadurch, dass der Film, der ist wahrscheinlich nicht gut, aber er ist halt auch nicht scheiße. Und das war so erfrischend, nach diesem 1, 2 und 3 jetzt mit Solo
weiterzumachen. Es ist halt 15, 20 Jahre später oder 15 Jahre später als die anderen, genau, gemacht. Und da ist halt tricktechnisch so viel passiert.
Ja, aber es ist auch nicht so schnülzig. Also diese Dialoge zwischen Padme und Anakin, die sind nicht auszuhalten in allen drei Filmen. Da rollt sie die Fußnägel hoch. Das hat auch nichts mit Romantik zu tun. Das ist einfach nur Schnulzschmier. Das kannst du nicht angucken. Und ja, über die Tricktechnik habe ich mich auch aufgeregt. Klar, die sieht hier natürlich viel besser aus. Aber es ist dann halt einfach auch ein fast-paced gemachter, ja, zwischendurch so ein bisschen so ein Heist-Film. Dann haben wir Woody Harrelson natürlich. Ich sehe Woody Harrelson immer gerne. Spielt hier den Bounty Hunter oder so ein Gangster, so Beckett, Thomas Beckett. Und dieser neue Han Solo-Typ, wir haben es jetzt auf Deutsch geguckt, da wird er von dem Synchronsprecher, der auch Harrison Ford synchronisiert, gesprochen.
Ich wollte Forresten Hart sagen, ja.
Forresten Hart, ja, von mir aus. Das macht es natürlich dann einfacher, ihn so ein bisschen glaubhaft wirken zu lassen. Ich habe es jetzt nicht auf Englisch probiert. Ich glaube, ich habe ihn damals mal auf Englisch geguckt. Da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Auf Deutsch funktioniert das halt dann ganz klasse, weil ja, das ist halt dieselbe Stimme. Und dann kaufst du das halt viel leichter, dass das der junge Han Solo sein soll, wenn er sich genauso anhört. Das wird sich im Englischen sicherlich nicht so leicht tun. Aber passt dann schon. Und Paul Bettany als einer der Bösewichte, auch fantastisch. Also insofern, ich habe ihn damals mit Sicherheit sehr viel schlechter bewertet und jetzt konnte ich den so weggucken und da hat er mir Freude gemacht. Also kann ich echt nicht anders sagen.
Okay. Also, Solo. Kann man mal wieder gucken.
Ja, definitiv.
Ja, habe ich jetzt bisher keine Notwendigkeit gefunden und finde ich jetzt auch irgendwie nicht. Also irgendwie, weiß nicht. Aber ich kann mich erinnern, irgendeinen dieser neueren Star Wars Filme, den hast du damals im Sneakpot besprochen, auf eine Weise, wo ich dachte, oh ja, den könntest du mal schauen. Aber ich weiß nicht mehr, welcher es war. Ich komme nicht mehr drauf.
Deswegen komm, bin ich komm mal gespannt, vielleicht nachher zu.
Ob es vielleicht Rogue One ist. Mal sehen.
Ja, könnte
also gut Solo war es ja nicht. Ja.
Bis dahin dachte ich zumindest vorhin, es würde um Star Trek gehen. Master of None klingt für mich so nach Seven of Nine-Kollegen oder so. Aber ja, ist, glaube ich, was anderes. Oder ist eine Metalband.
Ja, ist eine Metalband, genau.
Aziz Ansari, oder? Das ist doch hier Comedy oder so.
Ja, was, ne? Korrekt, ja. Hast du schon gesehen, oder was?
Nee, ich habe immer Master of None immer so Trailer und da ist vor meinem geistigen Auge Aziz Ansari und ich habe ein paar Comedy-Auftritte von ihm so geguckt, aber
also ich kannte Aziz Ansari bisher nicht. Aber ja, genau, das ist es. Ein indischstämmiger amerikanischer Comedian, der hier eine autobiografisch inspirierte Comedy, ja, ist es eine Comedy-Serie? Ich weiß es nicht direkt. Serie mit Comedy-Elementen, könnte man sagen. eines ja, New Yorkers in ungefähr, ist schon deutlich jünger als wir, so um die 30. Und mit den Problemen, die man da so hat, darstellt. Zwei Staffeln. Sind so die ganz übliche, wie sagt man, Millennial Problems. Ganz verschiedenes, also wie lernt man jemanden kennen? Also so Dating-App-Geschichten, dann Rassismus-Geschichte, weil er eben den indischen Hintergrund hat. Me Too ist ein Thema. Selbstfindung. So, solche Dinge.
Okay.
Das wird in kleinen Geschichten hauptsächlich erzählt, die sich um ihn so spinnen, die er so erlebt und dann reflektiert mit seinen besten Freunden. Thema Einwanderung und wie gehen seine Eltern damit um und er so auch
sind
Identität.
Sind die auch in New York oder nur er?
Ja, genau, die sind auch in New York. Lustigerweise werden die gespielt von seinen tatsächlichen Eltern, weil er nämlich keine Schauspieler gefunden hat, die er als passend genug fand. Und deswegen hat er seine eigenen Eltern genommen, die sogar zum Teil. Also sein Vater ist in Wirklichkeit Arzt und er spielt auch in der Rolle einen sich selbst als Arzt. Also der spielt wirklich komplett sich selbst. Und seine Mutter ist sich, ich weiß nicht, was er der gesagt hat als Regieanweisung oder ob die so ist. Also entweder spielt sie ultra schlecht oder, also die ist halt unfassbar hölzern und unfassbar unsympathisch. Also richtig krass unsympathisch. Vielleicht ist sie so, ich weiß es nicht. Oder sie will, oder sie soll so sein. Ich das habe ich nicht ganz durchschaut. Ich habe es gedacht, also wir haben es zum Teil auf Englisch, zum Teil auf Deutsch geschaut, immer mal wieder wechselnd, weil es auch Folgen gibt, wo es sinnvoll ist, auf jeden Fall im Original zu schauen. Und wir haben auch die indischen Eltern im Original gesehen zum Teil, aber sie sind auch mit Tendenz zum gruselig sein ist die, also ganz seltsam, wie so ein ganz unsympathischer Android, also komisch, creepy.
Ich sehe gerade, das ist ja voller Stars.
Ja, genau, da spielen Mod Stars mit, ja, so, da wird, wen hat er da, hier, Claire Danes wird einfach so lüsterne Dating-Bekanntschaft verheizt einfach.
Aber auch so in den Nebenrollen, so Amy Poehler, ja. Justin Theroux oder Sheila Jones, mhm. Nick Offerman, genau. Ich liebe Nick Offerman, Jesse Eisenberg und so, also wirklich so, klickst du die Fotos durch und denkst, ach, der auch, die auch, ist ja interessant.
Ja, du musst durchaus gucken. Ich denke, du musst das gucken, absolut. Es fühlt sich insgesamt gut an, also es ist
Chris Pratt.
Eine
Rob Lowe, es ist, Adam Scott, Hilfe!
Rob Lowe, das habe ich jetzt nicht mehr vor Augen, wo der war. Na gut. Ich will nicht sagen, es ist nicht wie How I Met Your Mother. Ja, es ist nicht so Comedy-mäßig, aber so vom Wohlfühlfaktor ist es schon ähnlich, obwohl es schon auch so eine gewisse Drama-Komponente hat, weil so geht halt um so ein bisschen seine Selbstfindung und sein Problem, eine Frau zu finden, ja, oder auch zu halten oder wie auch immer, ja. Das ist schon alles nicht ganz einfach und es wird auch nicht einfach erzählt und die erste Staffel sind so ein bisschen Einzelgeschichten. Die zweite Staffel ist dann mehr fortlaufend, da geht es auch um eine größere Liebesgeschichte, die am Ende ziemlich anstrengend wird, finde ich, aber doch glaubhaft, also eine Frau, die offensichtlich dann auch in ihn verliebt ist, aber sich nicht schafft, von ihrem noch Freund, / Verlobten zu trennen und also das so... wo wir dann zum Teil echt ein bisschen verärgert waren, dass die nicht zu Potte kommt, aber ich dann immer einen Schritt zurückgetreten bin innerlich, mir gedacht habe, ja, das ist aber schon realistisch, also so, das gibt's halt doch häufig, gell? Dass du jemand anderen dann eben doch nicht aus seiner nicht intakten Beziehung herauseisen kannst, final. Gell? Das, ja, kommt vor.
Ich muss zurückrudern. Ich war im falschen Fotoalbum. Ein paar von denen, die ich genannt habe, waren im falschen Fotoalbum. Aber ich habe dann jetzt im richtigen Fotoalbum zum Beispiel Busta Rhymes gesehen. Das ist auch so, ja. Also andere Leute, aber es stimmt. Ja.
Busta Rhymes als er selbst, fantastisch auch, ja. Mit dem er dann so ein halb philosophisches Gespräch führt. Super.
Ich hab gerade gesehen, dass Ende des Monats, 23. Mai, kommt die dritte Staffel.
Ist das so?
Ja.
Ah, was ein Glück. Weil das ist nämlich wirklich ein Kritikpunkt. Das Ende ist ärgerlichst offen cliffhängend. Also es ist wirklich selten so erlebt.
Ein neues Wort.
Also ich muss sagen, ich fand es in Haus des Geldes nicht so ärgerlich wie hier. Absurd ärgerlich.
Ich hatte es jetzt gerade auf die Liste geklickt. Ich glaube, dann lasse ich das wieder.
Du musst warten. Ja, warten, bis die dritte da ist und dann Christoph dir sagen kann, ob es dann am Ende auch wieder so fies ist.
Ende Mai. Nee, die erste Staffel hat überhaupt keinen bösen Cliffhanger.
23. Mai.
Ja, kannst du doch anfangen zu schauen. Das ist doch, das schaffst du noch nicht bis dahin, das sind nur 20 Tage.
Wie lang ist so eine Folge?
Ah, ich habe nicht geschaut, aber vom Gefühl ist auch nicht viel mehr als eine halbe Stunde.
Okay.
Es ist wirklich eine Wohlfühlserie. Und selbst wenn es sowas Schwieriges wie Me Too oder sowas thematisiert, ist es eine Wohlfühlserie, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte in der ersten Staffel, als ich mich noch nicht dran gewöhnt hatte, dass ich so im Kopf so typische Art der Inszenierung für solche Serien hatte und dann häufig zu Theresa gesagt habe, so, ah, da kommt doch bestimmt noch das oder da kommt doch bestimmt dann der Kniff oder der Dreh. Also man hat in der Folge häufig so das Gefühl, so den typischen Comedy-Dreh vorauszuahnen, der aber nicht stimmig mit der Realität ist und der hier auch nicht kommt. Okay. Also die sparen sich solche blödsinnigen Drehs, sondern es ist in der Regel relativ realistisch. Also ja, zum Teil ein bisschen überzeichnet in manchem, wo man auch allerdings sagen muss, ich war nie in New York, ich kenne auch das New Yorker Leben nicht, das kann sein, dass es gar nicht überzeichnet ist, weiß ich nicht. Aber so Twists am Ende der Folge sparen sich und das fand ich gut. Also das gibt dem Ganzen so, ja, irgendwas Realistisches, vielleicht aber auch einfach nur eine Leichtigkeit, dass er eben nicht jeden Gag aufnimmt, der möglich ist und so. Ich finde das wirklich empfehlenswerte, meistens Feelgood-Serie und ja, zum Teil, wie gesagt, ärgert man sich ein bisschen, dass die Frau nicht zu Potte kommt, aber ja, ist halt so. Also, ja. Nee, kann man gut schauen. Wirklich Empfehlung.
Empfehlung für Master of None.
Okay, das Einzige, was ich echt seltsam fand, ist dann in Italien mal, ach genau, zwei Sachen. drei Sachen. Entschuldigung. Er ist in Italien und hat da so eine Frau, die er da auch kennenlernt. Also er ist da eine Zeit lang und lernt da Pasta machen. Also ist ein bisschen so ein Aussteiger dann. Und die Frau, die er da kennenlernt, spricht halt so gut Englisch. Das ist halt absolut lächerlich. Das ist absurd. Aber das hat mich gar nicht so gestört. Und was mich auch nicht gestört hat, war, das ist nämlich die erste Folge von der zweiten Staffel, dass sie komplett in Schwarz-Weiß war. Die Serie macht auch manchmal, das kennt der Bob aus Community, macht solche Experimente, ne? So mal eine Folge auf irgendeine Weise, ja, also mal eine Folge in Schwarz-Weiß zum Beispiel. Das hat mich bei Community schon genervt, so dieses, jetzt machen wir mal alles auf Computerspiel-Optik oder jetzt machen wir mal alles, ich weiß gar nicht, ja, Bob, du kennst ja sicher mehr Beispiele. Also bei Community war es gefühlt jede dritte Folge.
Ja, ja.
So irgendwie, was
speziell
dann für mich
in den hinteren Staffeln, ab fast nur.
Ja, ja. Genau. Ab Staffel 3 im Endeffekt. Das ist, und hier, ja, das Schwarz-Weiß hat mich nicht gestört, nicht sehr. Ich dachte tatsächlich eine Zeit lang, dass irgendwas an meinem Fernseher nicht stimmt, aber bin dann kurz zurück ins Menü gegangen und gesagt, ah nee, alles noch in Farbe, gut, scheint so gemeint zu sein. Aber dann gibt es eine Folge, da habe ich nicht verstanden, da erzählt er nur so Einzelschicksale, so kurze Einzelschicksale von irgendwelchen Passanten, die alle so eine eigene Geschichte haben und die nur dadurch verwoben sind miteinander, dass sie am Ende zusammen in einem Kino sitzen, um ihn herum. Wo ich mir dachte, so, was sollte das denn jetzt? Wollt ihr jetzt irgendwie zeigen, was er noch für Geschichten im Kopf hat und die noch erzählen? Oder habe ich überhaupt nicht verstanden, was das sollte? Also, hat seine Geschichte halt gar nicht vorangebracht. War einfach so ein bisschen Lokalkolorit, so, es gibt noch andere interessante Geschichten um ihn herum. Mehr oder weniger interessant. Das fand ich total strange. Aber wie gesagt, ich bin auch bei Community, ich bin nicht der Typ, der sowas mag. Also das ist, ich mag das gerne in einem Guss erzählt. Ja. Ja, aber schaut es euch mal an. Es könnte euch beiden gefallen. Das ist
klingt so, ja.
Empfehlung. Ja.
Du empfiehlst dem Stefan Comedy. Okay, alles klar.
Noted. Ja, es ist nicht richtig Comedy. Es ist
ja. Nun denn.
Also der Stefan hat auch hier Big Bang Theory durchgebinged.
Ja, das stimmt. Vielleicht gucke ich das mit meiner Frau. Ach, ne, da hab ich schon. Ihr empfehlt es mir alle, ich weiß. Und
ja, ich hatte auch keine Lust, aber es ist so überzeugend. Bis Heino. Wenigstens bis Heino. Ich liebe diesen Heino-Teil.
Ich mochte den, als dieser französische Meme kam, den ich irgendwoher kannte, irgendwo habe ich den schon mal gesehen.
Ich kannte den auch, ja.
Und der quasi Mirko Nonchef mit seinen eigenen Waffen angegriffen hat,
ja, am
Boden gelegen vor Lachen.
Obwohl ich ja bei dem Heino-Lied, der singt ja kein schöner Land, gell? Da, mit dem Lied habe ich Schwierigkeiten. Also wir haben so ein Liederbuch bei uns mit so deutschen Volksliedern. Das habe ich den Kindern immer vorgesungen, als die noch kleiner waren. Und das Lied ist ein schönes Lied von der Melodie her, aber das ist ein Text, den ich also so outdated und so schwierig schräg nationalistisch finde. Da tue ich mir echt schwer mit. Also so, naja. Kein schöner Land als das, in dem wir leben. Und so. Oh.
Schwarz-braun ist die Haselnuss.
Ja, genau. Das ist halt bei Heino so eine Sache. Ist nicht so ganz offen Nazi, aber so ein Geschmäckel hat es doch immer. Unschön. Man würde ihn gerne mögen, aber irgendwie ist das nicht möglich. Also,
ist schwer. Tja,
hab mir das dazu. Aber es ist schön gesungen, wie es singt. Egal, ob das jetzt gedubbt oder live ist, aber es ist wirklich anrührend gesungen. Und wahnsinnig lustig. Schau dir das an. Das ist unfassbar.
Ja, gucke ich heute Abend beim ins Bett gehen und wenn es mich überzeugt, gucke ich morgen weiter und sonst lasse ich's.
Sehr gut.
Das wäre mehr, als wir erhoffen können, ja.
Was ich hingegen vor Monaten schon angefangen habe und dann nicht fertig geschaut habe, ist Rogue One, aber der Bob hat's durchgeschaut.
Ach, du hast es angefangen und nicht durchgeschaut?
Ja, ich habe es irgendwann mal angefangen und ja, klar, ich habe ihn im Kino gesehen. Ich glaube, ich habe ihn danach auch nochmal irgendwo gesehen. Und jetzt habe ich ihn neulich auf Disney Plus gesehen, habe ihn angefangen so. Und er hat sich wieder genauso gut angefühlt und dann habe ich vergessen, dass ich ihn gucken wollte. Und vorhin ist mir wieder aufgefallen, als ich irgendwie durch Disney Plus gesurft bin und ach ja, guck mal, den kannst du auch nochmal gucken. Naja.
Kannst du auch nochmal gucken, ja. Also dann haben wir weitergemacht in unserer Star Wars Rewatch-Reihe.
Und jetzt fällt mir erst auf, wie passend das ist, dass du heute Star Wars dauernd hier zum Thema hast. Heute ist ja
der
Star Wars-Tag.
May the 4th, genau.
Ja.
Und Rogue One reiht sich ja jetzt genau da auch ein, wo wir ihn jetzt sozusagen hinplatziert haben. Der Film, der uns die Geschichte erzählt, wie diese Rebellen am Anfang von dem 1977er A New Hope, da sehen wir ja, wie R2-D2 ein paar Pläne in sich trägt, die im Grunde die Baupläne vom Todesstern sind, vom ersten, und aus denen eine Schwachstelle hervorgeht, wo man da den Torpedo genau in die in den Auspuff schießen muss quasi, damit das Ding dann bis in den Reaktor knallt und dann macht's Peng, Bumm und kaputt. Und diese Pläne, die haben die da einfach so in dem Film, in dem 77er. Und wie sind sie eigentlich an diese Pläne gekommen? Und diese Story erzählt uns Rogue One. Und wir lernen dort den von Mads Mikkelsen gespielten imperialen Wissenschaftler Galen Erso kennen und sehen, wie er sich eigentlich sozusagen so ein bisschen abgewandt hatte und aufgehört hatte, da dran rumzuentwickeln, aber dann gezwungen wird von von dem Bösen von Ben Mendelsohn gespielten Direktor Krennic, der Forschungsleiter, der da diese Todessternwaffe sehr ehrgeizig vorantreibt und unbedingt Karriere machen will und unbedingt den Imperator und den Herrn Vader beeindrucken möchte. Und immer wieder von einem digital zum Leben wieder erschaffenen Grand Moff Tarkin runtergeputzt wird. Der zwingt ihn jetzt dazu, doch am Todesstern weiterzuarbeiten und bringt seine Frau um. Und seine Tochter, Jyn Erso, flieht. Und als kleines Kind noch wird von, überhaupt der Film ist, ich habe es jetzt eben schon genannt, das ist so der erste Star Wars Film, wo so Stars drin sind, die unabhängig von Star Wars vorher schon Stars waren. Also fängt mit der Hauptrolle an, ja. Felicity Jones hatte vorher schon eine Oscar-Nominierung für A Theory of Everything gehabt. Und geht dann weiter, dass du dann irgendwie Forrest Whitaker und Riz Ahmed hat jetzt kürzlich Oscar-Nominierung, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn, also du hast hier einfach Leute, die unabhängig von diesem Star-Wars-Universum schon Bekanntheit haben und Gesichter, die du wiedererkennst, und das war ja früher oft nicht so, also die Leute sind dann berühmt geworden, ich weiß nicht, wie es mit Hans Solo, also Harrison Ford, vor, der war vorher auch schon bekannt, ne? Das kann man jetzt, können wir uns schwer erinnern, wie das 77 so war.
77, ah.
Ich glaube, er war, ja, damals, aber war
die,
damals so.
Die Indiana Jones war jetzt in den 80ern, oder?
Ja, aber ich glaube, er war damals irgendwie so der heiße neue Typ irgendwie und das
ist
deshalb besetzt worden. Irgendwie habe ich mal sowas gelesen, aber ja, können wir schwer nachvollziehen. Jedenfalls, viele andere, die du heute dann so kennst oder wo du sagst, Mark Hamill zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ob Mark Hamill vorher irgendjemand kannte, der ist jetzt halt berühmt, weil er Luke Skywalker ist, aber hier ist es halt anders, hier hast du halt Leute, die du schon unabhängig davon kennst und Forrest Whitaker spielt da im Grunde Saw Gerrera, so ein Rebellentyp, der aber so ein bisschen so eine eigene Nummer schiebt auf einem Planeten und so ein bisschen so ein Abtrünniger ist, da haben sie einfach mal so einen Oscar-nominierten Typen, der einfach mal so eine Nebenrolle spielt. Das ist halt hier schon dann anders als bei den anderen Star Wars-Filmen. Und ja, und dann erzählt der Film im Grunde diese Story, wie die alle von dem Imperium so als Unterdrückte und eigentlich keine Hoffnung mehr. Jetzt bauen die diesen Todesstern. Das ist, also der Film macht dann einen Zeitsprung von dem, was ich erzählt habe. Jyn ist dann, Jyn Erso, die Tochter von diesem Wissenschaftler, ist dann irgendwann eine erwachsene junge Frau. Und will eigentlich mit der ganzen Scheiße nichts zu tun haben, aber irgendwie wird sie dann doch wieder da rein verwickelt, weil die brauchen sie, weil ihr Vater hat von seinen Bauplänen da irgendwie eine Nachricht geschickt. Und dann geht's darum, diese Pläne irgendwie zu bekommen und in Sicherheit zu bringen, damit man da vielleicht noch eine Chance gegen diesen Todesstern hat. Und dann ist das im Grunde ein Kriegsfilm. Also das ist natürlich mit so ein bisschen Star Wars Romantik und die paar wenigen gegen die großen vielen Bösen und so, und das ist alles ein bisschen unglaubwürdig, wie das immer bei Star Wars so ist, aber trotzdem ist es so, das ist das erste Mal in Star Wars, in diesem Film, ich glaube, ich habe ich damals in meiner Besprechung wahrscheinlich auch schon gesagt, würde mich zumindest nicht wundern, dass es der erste Mal der Film ist, wo der Krieg dreckig ist in Star Wars, wo du wirklich, in Solo gibt's auch einmal so einen kurzen Part und hier ist es auch sehr deutlich, dass einfach auch Cassian Andor, der eine der anderen Hauptfiguren, die mit Jyn Erso da zusammen diesen Plan versuchen umzusetzen, der killt halt auch mal Unschuldige, weil es jetzt gerade nicht anders geht, weil er irgendwie aus der Situation raus muss und der Typ, der war eh so fast tot, dann erschießt man den jetzt halt. Und er macht halt auch einen Haufen Sachen, auf die er nicht stolz ist, aber irgendwie dienen sie vielleicht, zumindest rechtfertigt er sich das so hin, einem größeren Ganzen, was irgendwie mal sein muss jetzt, weil es Rebellion und hier ist Krieg und da fallen halt Leute tot um. Und er weiß auch, dass das falsch ist. Aber muss halt sein. Und
ich glaube, ich bin raus.
Nee, du bist da. Dreh dich nochmal ein bisschen leiser.
Entschuldigung, jetzt laut gelacht.
Du knallst dann immer oben ran.
Ja,
da ist er wieder. Nee, ist er gar nicht. Entschuldigung, es steht noch outgoing da. Ich habe established bei dir gelesen, so, und habe mich gefreut und ja. Nö, ist er gar nicht da. Vielleicht redet er immer noch.
Ja, bestimmt.
Dann rufe ich nochmal an.
Fragst, wann er merkt, dass wir wechseln.
Ja, dass wir gar nicht reagieren. Plötzlich wurde es so still. Ich glaube, er hört sich aber auch immer selber bei dir. Da ist er.
Ich bin wieder da, aber ich habe weiter geredet. Ich hoffe, ja.
Das dachten wir uns. Wir haben beide zugehört, haben aber nichts gehört.
Ja. Nee, also ich sagte, das ist, ja, es ist dreckig, es ist Krieg und da passieren Sachen, die sind falsch. Und
es ist ganz ohne die Macht, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Fast ohne die Macht. Es gibt eine so eine Figur, Shirut Imwe, gespielt von Donnie Yen, kannte ich vorher nicht, der tut immer so, als ob er von der Macht beseelt ist und das, was er so macht, es ist ein blinder Mönch, so ein blinder Kampfmönch, er ist blind und es wird immer so angedeutet, dass er so zum Beispiel sehr gut hören kann und daher so gewisse Clues nimmt, wann jemand von schräg hinten auf ihn zukommt und wann er sich ducken muss. Aber wenn er dann anfängt, Laserschüssen massiv perfekt auszuweichen, dann fragt man sich doch manchmal, vielleicht hat er mit dieser Macht doch irgendwas am Hut. Aber er hat so einen Kumpel dabei, Base Malbus, der ihm das die ganze Zeit nicht glaubt und der immer so ein bisschen auf ihn aufpasst, weil er ein riesiges Maschinengewehr dabei hat. Und die sind so ein bisschen, so ein kleines bisschen Comic Relief an der Stelle auch.
Die sind nicht gut, die beiden.
Diese Crew. Und man ist sich da nicht so sicher, ob der das mit der Macht hat. Und natürlich, es taucht Darth Vader einmal oder zweimal kurz in dem Film auf.
Übrigens, Donnie Yen, um das mal anzumerken, weil du gesagt hast, du kennst ihn nicht, das ist ein absoluter Superstar. Also, der so gefühlt in jedem zweiten Martial-Arts-Film, großen Martial-Arts-Film der letzten 20 Jahre hat er mitgespielt. Also
es ist so überhaupt nicht mein Genre, insofern bleibe ich dabei, ich kannte ihn nicht, aber das deckt sich natürlich mit dem, was ich vorher gesagt habe. Leute, die vorher schon berühmt sind, hier zum ersten Mal so richtig Star-Power in einem Star-Wars-Film.
Ja, ja, total. Also es ist ein richtiger Superstar. Also so hier Tiger and Dragon, Mulan, Ip Man. So, ja, also, so, wie gesagt, jeder zweite Martial Arts Film.
Wunderbar. Dann, genau, passt das in meine Argumentationskette. Ja, und dann auch eine Sache, so ein General von den Rebellen, General Draven, läuft da so rum und kommandiert irgendwie und gibt noch böse Befehle, auch so wieder so Befehle, die eigentlich so dreckig sind, so, ja, die beschließen irgendwie, ihr fliegt da hin und holt den her und dann können wir den befragen. Und dann geht er raus zu seinem Geheimagenten und sagt, vergessen Sie, was ich da drin gesagt habe. Wenn ihr da seid, dann bringst du den einfach um. Und das sind so Sachen, ja, da sind die Rebellen zum ersten Mal nicht so die Knights in Shining Armor, sondern die führen halt einen Krieg und die machen da dauernd Sachen, die sind uncool und die sind dreckig und die sind scheiße und am Ende ist man da nicht stolz und es verfolgt einen in die Träume. Aber der große böse Gegner, das verdammte Imperium, manchmal muss man vielleicht Schweinereien machen, um da irgendwie noch eine Chance zu haben. Zumindest ist das so die Aussage. Und der Typ, dieser General, und ich denke mir die ganze Zeit, ich kenne diesen Mann, woher kenne ich diesen Schauspieler? Und zermahrt er mir da das Hirn, ich muss es da nachgucken. Es ist Alistair Petrie und es ist der Typ, der in Sex Education den Lehrer gespielt, den Direktor gespielt hat. Und der war damals schon so off-type besetzt irgendwie, weil er eigentlich ja eher immer so Bösewichte spielt oder so markante Typen und dann in Sex Education eben diesen Direktor mit dem schwulen Sohn, großartig in Sex Education und auch hier, naja, hier ist es nur eine Rolle von einem General, der zwei, drei böse Sachen sagt, ist jetzt nicht weiter spektakulär, aber fand ich dann auch lustig, dass man so Leute dann in völlig anderen Kontexten wiederfindet. Ja, ja, und insofern Rogue One,
guter Bösewicht. Könnte der gewesen sein, den ich in Erinnerung habe.
Würde ich vermuten.
Ich glaube, schau dir mal, ja.
Ja, spektakulär von den Special Effects, also wenn der Todesstern da zum ersten Mal eingesetzt wird und Jedha City vernichtet, das ist schon, das ist so beeindruckend von der visuellen Macht her, die das da entfaltet.
Bei dem, was du gerade sagst, fällt mir ein, dass ich vergessen habe, einen Film in unsere Liste zu schreiben. Soll ich den nächste Woche besprechen oder kriegst du den noch reingefriemelt, Stefan?
Ja, mach ich, krieg schon hin. Du hast ja jetzt noch zwei.
Ja. Ich glaube, ich schaue mir Rogue One mal an. Das klingt ganz gut.
Ja, mach das.
Würde ich auch sagen, ja.
Ja. So, du hast jetzt, Christoph, du hast eben schon angekündigt, ich habe es angekündigt, du hast Wall-E geschaut und Burn-E. Wall-E?
Ja.
Burn-E. Oder geht es um dein E-Auto und die Wallbox?
Nee, gar nicht. Es geht tatsächlich um Burn-E und Wall-E.
Mit seinem Wallbox das Auto vollgeladen und dann Burnout gefahren.
Wall-E
und dann Burn-E.
Nein, ich habe endlich geschafft, meinen Kindern mal einen langen Film anzugedeihen. Wir haben immer die Kurzfilme von Pixar geschaut. Und mein Sohn ist ja sehr verrückt, was Raumfahrt angeht, und wollte jetzt immer den Burn-E schauen, also diesen, wie sagt er mal, den Schweißroboter-Film, der eben so ein Kurzfilm-Spin-Off von Wall-E ist, was eben von einem Schweißroboter handelt.
Und, das klingt cool.
Ist auch ziemlich cool. Und den haben wir jetzt wirklich häufig geschaut, also bestimmt 10 Mal oder so. Und jetzt habe ich ihm gesagt, du, es gibt da auch einen Langfilm, der ist mit diesen 2 Robotern, die auch da kurz vorkommen. Den können wir auch mal schauen. Und das haben wir jetzt tatsächlich gemacht und haben den in 3 Mal haben wir den geschaut und war schwer begeistert, ist ein großer Fan jetzt von Wall-E. Wir haben den ja damals, glaube ich, in der Sneak gesehen sogar. Ist allerdings sehr lang her.
Ja, ich glaube, da gibt es sogar einen Sneakpot zu, oder?
Echt? Ich hätte jetzt gedacht,
das war voll Folge gewesen, 47 oder so.
Ah, okay. Ja, kann sein. Und wir haben jetzt Wall-E geschaut und erstens, jetzt versteht der Lucius den Burn-E noch viel besser, weil die eigentlich fast alles, was in Burn-E erzählt wird, findet schon irgendwo bei Wall-E im Hintergrund statt und umgekehrt. Also es ist wirklich sehr gut ineinander verwoben.
Oh, cool.
Und er versteht halt jetzt Burn-E viel besser, die Story viel mehr, eben nicht nur die Story des Schweißroboters selber, was im Endeffekt ein Gag ist, sondern eben auch, was darum passiert, wie eben dieses große Raumschiff, dieser Kampf auf diesem Raumschiff. Und was Wall-E angeht, muss ich sagen, also der ist wirklich fantastisch gealtert. Kann man immer noch so gut schauen und macht so viel Spaß und geht so krass ans Herz. Also ich habe so geweint. Ich weiß nicht, ob meine Kinder das gemerkt haben. Wir haben den heute Mittag fertig geschaut. Und also da ist so eine Szene, wo so Demenz thematisiert wird. Es war wirklich heftig, fand ich. Also habe ich krass geweint. Das haben meine Kinder, glaube ich, nicht so verstanden. Die haben mehr verstanden, als Wall-E dann scheinbar kaputt ist und tot ist und so. Und das hat sie sehr berührt. Und das aber, also diese Demenzgeschichte hat mich krass berührt. Es ist einfach ein sehr anrührender, toller Film. Also funktioniert immer noch wahnsinnig gut.
Okay.
Kann man ja jetzt schon wieder empfehlen, weil er jetzt schon so lange her ist, dass die Leute es vielleicht gar nicht mehr gesehen haben. Ne? Das ist die nächste Generation von Filmschauenden ist da. Ging mir auch neulich so, hat irgendjemand von Finding Dory oder wie der heißt, gesprochen und war sich dessen nicht bewusst, dass es der zweite Film zu Findet Nemo ist. Also so, als wäre das ein eigenständiger Film, Finding Dory. Also da ist dann die nächste Generation der Filmschauenden. Ist halt dann schon, ja.
Ja. Also, Wall-E, Folge 44 des Sneakpots vom 23. September 2008. Da haben wir in 24 Minuten über Wall-E gesprochen.
Völlig unmöglich.
Über Cocktails philosophiert, über Veronica Mars irgendwie mit dem Ohrensessel gesprochen. Also, ich weiß überhaupt nicht, wie wir das alles untergebracht haben.
Vielleicht, wir waren jung und haben schneller geredet.
Und es waren nur Martin und ich, also.
Ach so, okay.
Waren wir nur zu zweit.
Ja gut, das ist natürlich ein Unterschied.
Ja. Ja, so. Jetzt geht's weiter mit noch irgendwas, was ich noch nicht kenne.
Richtig. Er hat einen ziemlich unaussprechlichen Namen, deswegen muss ich jetzt kurz mich vergewissern, ob der wirklich so heißt. Und zwar ist das ein Film auf Netflix und der heißt irgendwie sowas wie, ich habe es bei uns in die Dings geschrieben, ich finde es jetzt allerdings nicht, Gods Reborn oder irgendwie sowas. Warte, warte, ich muss jetzt kurz googeln, sonst
In dieser WhatsApp-Gruppe war eine Menge los, das wird jetzt schwer, das zu finden.
Kriege ich hin. Hier, New Gods, Nesha Reborn heißt er. Und das ist ein Animationsfilm, ein, ich nehme an, chinesischer, der extrem in so einer Computerspieloptik ist. Also so ein bisschen wie Final Fantasy oder ja, so asiatische Action-Adventure, sag ich mal. Von der Story her, es spielt in einer in so einer Steampunk wie soll man sagen, Parallelrealität zu den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, in einer Gesellschaft, wo die unter einem starken Wassermangel leidet, ist wohl eine Art von Shanghai. Es heißt zwar Donhai, glaube ich, aber es soll wohl Shanghai sein. Wir begleiten einen jungen Protagonisten, der, wie sich rausstellt, ein wiedergeborener Gott ist. Und es geht im Endeffekt um den ewigen Kampf von so Göttern miteinander. Und es ist nicht so ganz klar, ob er der ewige Bösewicht ist oder ob er das schafft, da seiner ewigen Geschichte zu entkommen. Also er war wohl bisher immer der Bösewicht, aber er ist eigentlich jetzt ja der nette Protagonist, was es so ein bisschen interessant macht. Es sind schon so ganz übliche Versatzstücke, so mit einem, der große Konkurrent ist ein großer Mafia-Boss und so typische Steampunk-Elemente noch, gell, so Motorradrennen und was mir gefallen hat, war lustigerweise die Action-Elemente. Es sind wirklich super Action-Szenen, die aber extrem nach Computerspiel aussehen. Also es ist so, ja, mit einer Mechanik, die halt, man kommt sich vor, als wäre man in einem Spiel, in einem Quicktime-Event im Endeffekt, den man aber nicht steuern muss. Also das macht richtig Spaß. Was wenig Spaß macht, ist, dass die Darstellung der Figuren so extrem Uncanny Valley bis zum geht nicht mehr. Also es ist so, sie haben das so gerade so getroffen, sie zu realistisch zu machen, aber nicht realistisch genug. Also es ist so komisch irgendwie. Die Story ist hanebüchen. Es sind so übliche, relativ bekannte, wenn man so ein bisschen Ahnung von chinesischer Mythologie hat, so Elemente drin. Es kommt natürlich der Affenkönig drin vor, es kommen alle möglichen Drachen drin vor. Klar, das ist dann auch ein bisschen vorhersehbar, ja. Es erscheint ein sprechender Affe und man denkt sich so, ja, es wird wohl der Affenkönig sein, gell? Und gibt es dann drei Verwicklungen und am Ende ist das halt doch, gell? So, ja, okay, war jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Aber gut, das macht aber nichts. Denn klar, der spielt natürlich auch mit Klischees, das kann er auch, finde ich. Was mir am Ende dann ein bisschen zu viel war, er ist abgeschlossen in gewisser Weise, aber er macht dann am Ende so, auch im Abspann, steht sogar eingeblendet, so, bleibt dran für die Post-Credit-Szene. Ja, und dann, ja, bleibt mal dran für die Post-Credit-Szene. Und dann kommt eine Post-Credit-Szene, wo dann eben so ein Ausblick auf einen weiteren Film kommt. Und dann steht wieder, bleibt dran für die nächste Post-Credit-Szene. Ich so, ey, wollt ihr mich verarschen? Und, ja gut, bleibt mal dran für die nächste. Und dann kommt halt in der nächsten so wird eben so ein ganzes Universum oder wird so angedeutet, dass es jetzt nur der erste Film von einer Reihe von Filmen war, die in diesem Universum spielt. Der große Kampf der Götter geht weiter, so ungefähr. Wo ich dann auch das gibt dem Ganzen halt noch mehr sowas Final Fantasy mäßiges, so wir erschlagen euch mit der Redundanz, fand ich nicht so nötig irgendwie. Aber es sind gute Action, Action-Szenen drin und es ist schon schön anzuschauen. Also es kann man schon machen, wenn man so ein bisschen Zugang zu so, ja, zu Steampunk und zu so Fernost hat. Kann man schon machen. Ist nichts für dich, Stefan. Nee.
Ich glaub auch nicht irgendwie, dass das was für mich ist.
Nee, glaube ich auch nicht.
Fernost ist mein Lieblingszugang, meistens das Essen. Eigentlich zu jeder Region der Erde.
Ja, ist doch auch ein Zugang.
Ja, das wäre fast eine Überleitung gewesen, dauert aber noch 3 Kapitelmarken.
Oh, was kommt denn noch alles? Ich bin gespannt.
Naja, jetzt sind wir mit dem Film erstmal durch. Ich habe ja in der vergangenen oder vorvergangenen Folge über den Bau meines, ich nenne es Podest, du hast es Altar.
Söller
oder genannt. Altan, ja. Genau, meine Frau nennt es abgestützter Balkon.
Abgestürzter,
was? Die Definition für Söller ist.
Abgestützter Balkon. Aber die Lieblingsbeschreibung kam von der Frau unseres Hörers Willems. Die hat nämlich gesagt, Aussichtsplattform. Und das gefällt mir wirklich gut.
Oh ja, schön, ja.
Also ja, ich kann es über den Zaun zum Nachbarn gucken.
Ansitz, oder? Ist das nicht auch sowas?
Keine Ahnung. Aussichtsplattform jedenfalls, ja. Ich hatte ja, weil das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig für die Hörer, die das nicht so gut sehen können, aber ihr habt das ja gesehen. Ich hatte quasi den Ausgang aus der neuen Tür gebaut und da die Treppe dran. Und jetzt war halt noch bis quasi zur Mauer vom Nachbarn 1,44 Meter Platz. Und die habe ich jetzt quasi auch noch mit einem zweiten Teil vom Podest überbaut und ja, wieder aus Douglasi erst eine wilde Unterkonstruktion gemacht und dann obendrauf. Diesmal, es hat aber deutlich länger gedauert als beim letzten Mal. Ich weiß nicht, es war am Schluss echt viel Fummelarbeit. Ich habe morgens um 9 oder 10 angefangen und habe vielleicht 1-2 Stunden Pause gemacht, aber nicht viel mehr und war abends um 8:30, 9 dann fertig im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte am nächsten Tag, ich hatte so Muskelkater, ich habe unsere Tochter die Treppe hochgetragen und ich bin halt kaum hochgekommen, weil mir die Beine so wehgetan haben. Hat alles gebrannt. Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich mich im Moment auch sportlich zu wenig betätige. Ja, aber da ist der zweite Teil und des Söllers, der Aussichtsplattform, nun fertiggestellt. Und dabei ist auch quasi noch eine Kinderspielhöhle natürlich entstanden unten drunter und ein Parkplatz für den so einen Kinderjogger. Der passt da nämlich auch super drunter.
Und es sieht wirklich ausgesprochen professionell aus, wenn ich das sagen darf. Das
ist, ja, absolut. Ist
beeindruckend.
Vielen Dank. Wenn man sowas selber baut, dann kommt einem das ja nicht so professionell vor, weil es irgendwie ja, ich habe das ja nur da eben mal zusammengeschraubt. Aber ja, ich habe immerhin darauf geachtet, dass irgendwelche Schrauben in der richtigen, also in einer Flucht sind und so. Das war für mich das Professionellste, was ich jetzt an der Herangehensweise hatte. Aber ja, aber es hat halt voll Spaß gemacht. Also so, du stehst morgens auf, da ist nichts, du gehst abends ins Bett und du kannst halt da draußen noch, weiß ich nicht, 1,5 Quadratmeter weiter rumtanzen vor dem Fenster.
Wie hast du das berechnet oder woher wusstest du, weiß nicht, wie dick diese Holzplatten sein müssen, wie dick die Unterkonstruktion dimensioniert sein muss, damit es nicht abstürzt, wenn da jetzt, weiß nicht, deine 3 besten 150 Kilo Kumpels zu Besuch kommen und gleichzeitig da oben stehen.
Keine Ahnung.
Du meinst, wir 2, Bob, und noch ein dritter?
Weiß ich ja nicht.
Kommt doch mal vorbei, wir testen das. Ich habe das nicht ausprobiert.
Du hast es nicht berechnet, die krachen dann einfach rein und dann ist der Moment, wo du feststellst, hätte ich anders machen sollen, okay, gut.
Ja, also ich habe...
Ich brauche neue Freunde, die leichter sind.
Diese sind tot.
Du stürzt einen Meter runter, da passiert schon nichts.
Ja, aber du steckst dann zwischen diesen Dingern fest und die stecken in deinen Eingeweiden die zerbrochenen Teile und das ist so ganz...
Tritt sich fest.
Das wird dann in diese Klimaanlagen-Ding gesaugt. Und rein und dann...
Kann man mit der Kreissäge alles wieder raussägen.
Genau.
Nee, also das sind 7x7 Zentimeter Balken, die quer liegen und dann liegen da dicke Bohlen drüber und dann liegen da nochmal um die
ich will nicht anschreiben, das sah massiv aus, absolut, aber ja. Das sind ja, also die total. Gedanken, die ich mir da mache, wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir so, woher weiß man das, wie viel das jetzt trägt und ob
es naja, gut weil, ist
oder
weil
ob man es völlig überdimensioniert
genau,
hat.
Weil aus genau solchen Latten ein Haufen Holzterrassen hergestellt werden, das sind ja diese typischen Douglasien-Dinge.
Ja, ich hab mir halt vorher so ein paar YouTube-Videos angeguckt von Leuten, die sowas Ähnliches gebaut haben und einfach geguckt, was die Profis dafür Balken nehmen. Und die nehmen halt
amerikanische
auch
Videos, die sind eher alles schwerer als wir.
Ja, aber ja, gut, bis ich dann wieder ein 2x4 umgerechnet habe in irgendwas, was ich kenne, oh, das ist auch nervig. ja.
Aber wir haben heute ja gerade den in unserer Gruppe den Vergleich, das finde ich echt enorm, sehe ich gerade wieder zwischen heute vor 2 Jahren, als wir zusammen diese Mauer eingerissen haben, die da völlig blödsinnig reingemauert war, und jetzt, wo das so eine weiß gestrichene, mit ganz viel Pflanzen begrünte Oase ist, also der Unterschied ist so krass, finde ich.
Ja,
also,
schon.
Wahnsinn.
Man muss sich halt immer wieder bewusst sein, was da so in den letzten 2 Jahren passiert ist. Weil so hast du immer so, du guckst nur die Sachen an, wo du denkst, boah, an der Stelle müsste was machen. Da musst du noch .
Ja. Aber wenn du das anschaust,
ja.
Das ist echt krass.
Ja. Das ist schon ein krasser Unterschied, ja. Ja, deswegen, ich kann nur alle motivieren, wenn ihr irgendwo was baut. Es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Ich habe zwischenzeitlich sogar mit der Handsäge gesägt, weil es war ja dann doch Feiertag und so die ganz großen Bretter, also irgendwie 3 Meter Bretter durchsägen in der Werkstatt, die 3 Meter lang ist. Das ist halt echt blöd. Also Säge genau in die Mitte fahren und geht aber trotzdem nicht. Und dann muss ich da die Tür ein bisschen auflassen. Ich hab die Nachbarn nicht zu sehr genervt. Und alles, was ein bisschen dünner war, habe ich dann halt schnell mit der Handsäge durchgesägt. Aber ich glaube, unser Nachbar war auch, also er kam, war öfter mal draußen, aber er hat ja jetzt diesen lustigen Zaun gebaut.
Tag der Arbeit. Ich finde, am Tag der Arbeit kann man ein bisschen Lärm machen. Also wir haben auch die Terrasse gekerchert an dem Tag. Also,
ja, also ein bisschen geht schon, gell?
Was soll das?
Ja. Du hast einen Kercher?
Nee, mein Schwiegervater. Ach so. Ich bin auf dem Land. Hier hat man alles. Also, okay. Man muss nur wissen, wie man fragt. Ich finde, wer am 1. Mai nicht demonstrieren ist, sondern zu Hause ist, der soll sich auch nicht beschweren, wenn der Nachbar laut ist. Oder?
Ja, außerdem waren die jetzt 2 Jahre lang laut, bis ihr Haus da endlich stand.
Ja, eben.
Ich finde da.
Ist das jetzt fertig, oder was?
Ja, die sind jetzt eingezogen in Ostern.
Ja.
Und haben ja diesen wunderschönen Zaun. Wir haben schon die letzten Wochen, haben wir immer, wenn wir.
Ja, ihr habt doch da so eine weiße im Endeffekt einen Zaun hingestellt und die haben jetzt direkt dahinter eingestellt.
Genau.
So 10 Zentimeter Abstand. Also,
genau, wir haben ihn halt nicht durchgehend gemacht, weil wir gesagt haben, hier unten kann man sitzen, dann können die da sitzen und wir blenden sie nicht, wenn wir mit dem Auto reinfahren. Mhm. Und rechts und links kann man halt dann noch miteinander reden. Und die haben halt einen durchgehenden Zaun gemacht. So, okay, kein Kontakt. Auch gut. Ihr wisst nicht, dass in dem Gebäude eine Bar ist. Aber selbst schuld. Ja.
Und lasst ihr euren Zaun jetzt da, euer Zaunstück, oder?
Es sieht halt
oder baut es wieder ab?
Es sieht halt echt viel schöner aus, weißt du, dieser Bambus und dann dahinter dieses Weiße und das sieht halt hübscher aus als das.
Aber es sieht insgesamt natürlich jetzt ein bisschen gestückelt aus. Ein Zaun, also ein undurchsichtiger Zaun hinter einem undurchsichtigen Zaun, es sieht echt seltsam aus irgendwie.
Ja. Aber
ist interessant, wie ist denn das mit, wie du gerade sagtest, die haben ja jetzt so und so viele Jahre lang Lärm gemacht, bis sie ihr Haus dahin gebaut hatten. Ist das vor Gericht beständig, wenn du sagst, das ist Revenge-Lärm?
Denke schon.
Ja. Gericht, ja, nee, das gleicht sich aus. Das ist ja dann, schließen wir hier einen Vergleich. Sie haben jetzt noch 4 Jahre und 2 Monate nicht über 98 Dezibel und dann passt das.
Genau. Sie haben noch 11 Feiertage frei, wo sie Lärm machen können.
Ja. Genau.
Sehr gut.
Nee.
Jo, erster Weihnachtsfeiertag, ich komme.
Können wir uns ja hoffentlich auch alle wieder sehen.
Obwohl am ersten Weihnachtsfeiertag juckt es keinen, weil es da so kalt ist, dass man eh drin ist. Gemein ist es so an den Sonntagen im Sommer.
Ja, oder Christi Himmelfahrt oder sowas.
Ja, ist ja jetzt bald.
Ja. Ja, jedenfalls dieser Zaun, wir sind jetzt irgendwie ein paar Mal in der Nachbarschaft rumgegangen und immer, wenn wir über so einen Zaun schauen, so, oh, das ist schon das Hässlichste, was es so gibt. Also wir mögen ihn ja beide gar nicht. Das sind da diese Metallgitterzäune und da ist dann halt Plastik eingezogen. In am besten noch irgendwie grau, hellgrau oder so komischen Mustern.
Die gibt es auch mit Bild drauf, das ist ganz schrecklich. Oh, ja. So,
oh Gott.
Und Holzmuster und, oder so.
Ganz fürchterlich. Und die Spackos, die es gemacht haben, die haben halt irgendwie 2 Stunden gebraucht, bis sie gerafft haben, dass sie falsch fädeln. Also, dass das nicht richtig ist. Und an einer ist
der Klassiker.
An einer Stelle ist es immer noch falsch. Der kam da heute Morgen nochmal, hat da rumgefädelt. Da habe ich gemeint, ah, moin, hier, guck mal, an der Stelle, da musst du nochmal richtig fädeln. Ja, habe ich gesehen. Er ist weg, es ist immer noch falsch gefädelt.
Das ist aber eine scheiß Arbeit.
Das ist mir scheißegal, das soll der wegmachen. Da dreht mein innerer Monk durch. So, vielleicht fädel ich es morgen mal neu.
Nein, klebst du einen Drive-Poster drüber und dann passt das.
Da wachsen unsere Tomaten hoffentlich zügig davor.
Eben dann siehst du es nicht mehr.
Ja.
Aber was kann man denn da falsch fädeln? Dass man nicht 3, sondern nur 2 macht, oder was?
Ja, genau. Oder 4.
Genau.
Ja. Oder als erstes haben sie halt einfach irgendwie angefangen. 3, dann 3, dann 3 und dann oben 2, 2, 3, 3, 3. Und dann stehen die halt nicht mehr richtig übereinander. Ach, also dann, ja. Also die können von mir aus schräg weglaufen, die können direkt übereinander stehen, die können versetzt übereinander stehen, die können sonst irgendwas machen, aber irgendwas regelmäßig, also irgendein regelmäßiges Muster, vielleicht ist das
nur mein... Ah, ich sehe das Problem, ja, oh je.
Also das ist, glaube ich, nur mein innerer Monk, der da durchdreht, das ist in Wahrheit vermutlich nicht schlimm, aber...
Von der anderen Seite sieht es wahrscheinlich viel schlimmer aus. Der hat nämlich einmal 2 gefädelt, genau, in der 2. von oben, ja.
Das ist jetzt echt sehr anschaulich für die Hörer, dieses Foto.
Fies.
Warte mal, ich muss mal gucken, welches Foto das ist, ob es immer noch so aussieht.
Das, was du uns geschickt hast, da hat er es sind immer 3 auf, also das sind ja immer so senkrechte Streben und da hat er immer nach 3 hat er es rübergefädelt und einmal hat er es nach 2 rübergefädelt. Was auf der anderen Seite halt blöd aussieht, weil dann eben nicht drei senkrechte, sondern nur 2 an der Stelle. Bei euch ist es auf den ersten Blick nicht schlimm, aber es führt dazu, dass dann, ja, dass so eine höhere Vertikale entsteht, gell? Dass
genau,
irgendwie
ja.
3 übereinander durchgehen.
Der erste, zweite von oben links von dem Pfosten, das ist der. Aha. Und der ist immer noch
und
falsch.
Und ist so ein Klassiker, wenn man es einmal gesehen hat, kann man es can't be unseen, ja. Oh ja, ja, würde mich auch aufregen. Weil erst habe ich so drüber geschaut und ich so, nö, sind doch immer 3, passt doch. Ah, wenn man es einmal gesehen hat. Ja.
Es geht nicht mehr weg. Ja, gut.
Aber ihr habt so ein Ding mit euren Nachbarn, ne? Dass ihr euch immer mit denen irgendwie.
Das sonst ist die so, wenn man Eigenheim hat, hat man immer also, ein Problem.
Ja, du, ich habe in der Mietwohnung auch oft genug Nachbarn, mit denen ich Probleme habe, aber euch ist das so ein bisschen ritualisiert. Also,
Mit dem Nachbar habe ich auch kein Problem. Also das ist ja irgendein ausführendes Unternehmen, was glaube ich nicht mal von ihm beauftragt ist, sondern von der Baufirma.
Wie gesagt, ich glaube, das regt den Nachbar noch viel mehr auf, weil das muss total bescheuert aussehen von der anderen Seite.
Ja, da steht ja der lustige Baum davor. Da steht ja der Affenbaum
davor. Ah, stimmt. Ja,
deswegen sieht das nicht. Aber ich werde ihn irgendwann darauf aufmerksam machen, damit er sich auch freuen kann. Ich finde, der soll auch was davon haben. Nee, also die sind wirklich nett. Jetzt am Wochenende haben sie echt viel gegrillt. Da war ich ein bisschen neidisch. Das hatte die Frau, mit der habe ich mich irgendwann mal unterhalten. So, naja, eigentlich ist immer ganz ruhig. Wir grillen halt ein bisschen viel. Ich so, kein Problem, da grill ich zurück. Ja, okay, das machen wir so.
Also, kommt auch an, wie der Wind steht. Übrigens, so Leute auf sowas aufmerksam machen, so was hinter ihrem Baum falsch an ihrem Zaun ist. Das ist so, wie ich das immer mache. Ich bin ja hier im Buntlandstein. Und hier haben halt ganz viele Leute in ihren Garten so große Sandsteinblöcke, die sie an ihrer Terrasse zur Terrassenbefestigung und sowas, so große, so 1,5 Meter mal 1,5 Meter so ungefähr, gell? Und da mache ich mir immer einen Spaß draus, die Leute darauf hinzuweisen, wenn die falsch rum gelagert sind. Dass ich sage so, so rum wurde dieser Sandstein aber nicht abgelagert, also der liegt falsch rum.
Was wiegt denn so ein Sandstein?
Tonnen, kannst du auf keinen Fall ohne Bagger wieder, also ist völlig unmöglich, den anders zu lagern. Aber das ist eben auch so, erkläre ich dann immer so, hier guck, hier an der Ablagerungsstruktur kannst du erkennen, so rum kann das nicht ablagern, es geht nicht. Also, der liegt falsch rum, es tut mir leid.
Aber dem, ist auch so, dem Stein ist es doch egal, hätte. Oder?
Ja, natürlich, aber falsch ist es trotzdem.
Es ist wie, als wenn du dein Dinosaurier-Skelett im Garten auf dem Kopf stehen hast.
Ja, genau. Das hat uns, übrigens was unser, irgendeiner unserer Dozenten, ich glaube unser Sedimentologie-Professor, der hat uns genau das am, wie heißt es, Jülichhaus, da auf dem Campus, dieses große Sandsteingebäude, das alte, als Hauptgebäude von der Uni im Endeffekt. Und da gibt's eben auch Steine. Das ist klar, weil jeder, der das baut, jeder Bauarbeiter achtet natürlich nicht darauf, wie rum er die Steine setzt. Und da hat er auch gesagt, hier und der ist falsch rum und der ist falsch rum, der ist falsch rum. Und woran erkennt man das? Und das mussten wir dann eben, und seitdem achte ich da drauf, bei jedem Gut. Sandstein, der irgendwo eingebaut ist.
Kannst du ja auch nicht mehr nicht gesehen machen.
Nee. Ja, genau.
Kannst du mir das Bauarbeiter sehen? Würde wahrscheinlich sagen, ja, aber so rum geht das dann mit dem Mörtel da, mit dem nächsten, dann steht das stabiler.
Ja, hat er besser gepasst. Ja, genau.
Das musst du uns demnächst mal zeigen, das möchte ich auch können.
Ja, gerne. Sehr gerne.
Ist auch, glaube ich, eine sehr nutzlose, aber lustige Fähigkeit.
Und absolut. Kannst du eben, überall, wo Sandsteine verbaut sind, sind eben statistisch 50% falsch rum verbaut, deswegen kann man es überall gut zeigen. Also.
Okay, wenn wir das nächste Mal bei euch sind, machen wir einen Spaziergang und drehen ein paar Sandsteine um.
Sandstein-Trolling. Genau. I like.
Ja, wo wir gerade von Nachbarn reden, unser Podcast-Nachbar Daniel vom Spätfilm hatte Besuch.
Oh ja.
Von mir.
Von seiner Tochter und hat Solo besprochen, habe ich jetzt gerade gehört.
Oh, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, die haben mal wieder Star Wars besprochen. Dauert nur noch 6 Wochen, Solo bis ich besprochen. Das höre.
Du hast wieder mal über dich selbst und dann über den Malteser Falken gesprochen.
Genau.
Habe ich schon gehört. Ich habe viel geputzt am Wochenende, deswegen habe ich das gehört.
Ja, es war doch länger, als ich es irgendwie in Erinnerung habe. Also die Folge über den Malteser Falken habe ich noch nicht gehört.
Die war echt kurz, nur knapp über eine Stunde.
Ja, ich war so müde. Ich habe zwischendrin das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht mehr hochgekommen. Da gibt es so eine Stelle, wo ein bisschen mehr erzählt, also wo der Daniel ein bisschen mehr dran ist. Und da bin ich so weggedöst während der Aufnahme.
Echt?
Und ich hatte dann die ganze Sendung das Gefühl so, boah, du kommst nicht mehr aus dem Quark. Und da war ich irgendwie unfit.
Aber jetzt sag mal, ich habe so in dieser Vorbesprechung, dieser Vorfolge, habt ihr so ein bisschen angedeutet, was ihr alles besprechen wollt. Nimmst du auch noch mit uns auf oder nimmst du jetzt nur noch mit Daniel auf? Das waren irgendwie so 20 Filme oder so.
Über die nächsten 4 Jahre oder so wahrscheinlich.
Ja.
Also wir haben jetzt noch
Wahnsinn.
2 besprochen und ich glaube noch einen brauchen wir, damit wir das Jahr fertig haben, hat er ausgerechnet. Also die kommen in großen Abständen und ja.
Also ihr habt schon noch Filme in der Konserve, es gibt schon wieder Folgen.
Genau, wir haben noch 2 oder? Jetzt aufgenommen. Wollen Sie demnächst nochmal treffen und was aufnehmen. Und ja, aber es hat wie immer großen Spaß gemacht. Bob, du bist auch irgendwann nochmal bei dem Besuch.
Du musst auch nochmal irgendwann, ja.
Du musst. Nein, es ist ein großes Vergnügen. Hat nichts.
Ja, nein, ich will ja auch, aber keine Zeit gehabt aktuell.
So viel anderes zu tun.
Ja, es ist ja schon immer gut, wenn man dafür Zeit hat, hier jede Woche eine Sendung wenigstens hinzukriegen und den Film zu gucken.
Es erfordert ja auch deutlich mehr Vorbereitung als das, was wir hier machen.
Ja, also, eben, genau.
Das stimmt, ja.
Muss man schon sagen. Also ich habe das bei meinem letzten Film gemerkt, da war ich einfach schlechter vorbereitet als bei dem Film davor und ich fühlte mich sehr viel unwohler. Also es ist, es ist schon ein großer Unterschied. Man muss da wirklich,
soll ja auch nicht sein, es muss ja Spaß machen.
Genau, ich hatte mir also schon auch vorgenommen, so wenn ich da nochmal im Spätfilm sein werde, muss ich wieder viel, viel besser vorbereitet sein. Also das ist, das ist fordert. Aber ist okay.
Ist nicht so ein Geplauder wie im
Sneak. Nee, wie hier so.
Einfach.
So ein besoffenes Geplauder.
Schenk nach.
Die einzige Schwierigkeit im Sneakpot ist, vor allem wenn man jetzt wieder so Flüssigkeitsreiches trinkt, wie ich das jetzt gerade mache. Ich weiß, warum ich das sonst nicht mache. Die Blase unter Kontrolle zu halten, ist hart.
Du solltest dir vielleicht mal irgendwie ins Studio so eine kleine Toilette einbauen, dass du
Wie denn, ist so, so
das
ein,
möchtest du nicht hören.
Nee, eben, dass er so eine schalldichtes Dixie, wo er uns, also wo er die Kopfhörer mitnehmen kann und den Ton dann ausdreht, dann kann er noch hören, was in der Sendung passiert und
Das haben die doch bei auf dem Hausboot, worüber wir neulich mal gesprochen haben.
Ja.
Haben die so einen Kopfhörer auf dem Klo, wo man hören kann, was gerade aufgenommen wird.
Ja, 6,3 mm Chinch, Klinkenbuchse.
Auf dem Klo.
Neben das Klo, neben die Klorolle an die Wand montiert, da kannst du dich einstöpseln und kannst du den Studioton hören.
Das ist doch eine coole Idee, oder?
Super Idee, ja.
Ja, absolut.
Ja, oder als so ein Stadionfreund, so eine Flasche, in die man reinpinkelt. Nee, aber das muss nicht sein.
Ein so was für
Ding? Stadionfreund?
Ich glaube, das heißt Stadionfreund. Das habe ich bei Big Bang Theory gelernt. Ich glaube, das heißt Stadionfreund, oder?
Keine Ahnung,
okay. Kann
ich nicht erinnern.
Irgendjemand googelt schon.
Ich habe es gegoogelt gerade, ja. Das ist.
Ist sowas, gell? Oder?
Urinbeutel für unterwegs. Findet Amazon dazu. Ist das irgendwie verwandt mit der Travel-Pussy, die man immer am Automaten an der Autobahnraststätte kaufen kann? Hab ich auch immer gefragt, was. Ja, habe ich nie rausgeholt aus dem Automaten. Habe ich immer gefragt, was da kommen würde, wenn ich das kaufen würde. Vielleicht kann das mal einer in die Kommentare schreiben.
Oh, herrlich.
Tja, Stadionfreund. Okay.
Ja.
Stefan, was haben wir für ein Thema noch?
Ja, das nächste Thema, das hast du in die reingeschrieben. Es nennt sich Christoph speckt ab. So hast du es jedenfalls mir ins Dokument diktiert.
Ja.
Was hast du, was tust du?
Ich specke ab. Ich habe von einer Nachbarin eine App empfohlen bekommen zum Abspecken, weil ich doch deutlich zu fett werde mittlerweile. Ich habe jetzt in den letzten, ich weiß nicht, 15 Jahren jedes Jahr so konstant zugenommen, dass ich jetzt ein Maß erreicht habe, was mich noch nicht für eine höhere Impfpriorisierung priorisiert, aber was auf jeden Fall zu viel ist. Ich fühle mich fett. Ich habe irgendwie einen Body Mass Index von, weiß nicht, 28 oder so. Und ja, und einfach, es passt kein Hemd mehr und ich eigentlich brauche ich auch wieder einen Bart, der das Doppelkinn verdeckt und so. Also es ist alles, ja, es ist, ich bin nicht mehr in meiner Mitte. Und diese Mitte ist von viel Fleisch umgeben. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ja, probiere ich mal. Und diese App, ich möchte die noch nicht nennen. Ich möchte die erst nennen, wenn ich tatsächlich Aussage darüber machen kann, ob es funktioniert hat oder nicht. Weil ich möchte ja nicht Werbung machen für irgendwas, was, also die verdienen auch Geld damit. Ich nutze die kostenlose Version davon. Und im Endeffekt ist es eine Kalorienzähl-App, in die ich relativ problemlos eingeben muss, was ich so esse. Und die mir dann sagt, ob ich noch was essen darf und oder ob ich noch was essen muss. Also die passt eben auch auf, dass ich nicht zu wenig esse und dann eben keinen Heißhunger und sowas bekomme.
Ah, oh, okay.
Ja, und deswegen möchte ich jetzt, um den Druck für mich selbst auch noch ein bisschen zu erhöhen und praktisch einen Anreiz, möchte jetzt jede Woche berichten, wo ich gewichtsmäßig stehe, um mich praktisch selbst fett zu schämen, wenn es nicht klappt. Ich werde dann einfach behaupten, dass es an der App liegt und nicht an mir.
Ja klar, wem sonst?
Klar, logisch. Sind diese Eingabemöglichkeiten alle falsch und defekt. Ja, aber genau. Da hätte ich nämlich genau die Frage dazu. Also du sagst relativ einfach die Kalorien. Also ich war jetzt heute mal wieder ausnahmsweise im Büro und bin in die Kantine marschiert und da gab's Schnitzel mit Pommes, irgendeiner komischen Rahmsoße mit Pilzen drin. Und
ja, das
wieso?
Aber eures schreibt es doch dazu, oder?
Mal angenommen, sie tun das nicht. Okay, mal angenommen, ja, weiß ich jetzt nicht. Also vielleicht. Ja. Vielleicht kann man es irgendwo nachgucken. Und das Schnitzel, da gibt es ja dann auch unterschiedlich große Versionen davon. Also der Typ vor mir hat explizit das Kleine verlangt, hat er dann auch gekriegt und dann hat sie sich wohl gedacht, zum Ausgleich gebe ich dem Typ dahinter, also mir, das Teil, was rechts und links über den Teller hängt. Und
du siehst aber auch schon wieder ausgehungert aus.
Wahrscheinlich sah ich so aus, ja. Das Lustige ist ja, wir dürfen ja in der Kantine im Moment nicht essen. Das ist ja wegen Corona alles verboten.
Oh,
also nimmt die Frau danach eine Frischhaltefolie und foliert dir den Teller über. Das wird so draufgeknallt wie immer und dann foliert sie den Teller über und dann kriegst du das Tablett mit dem Teller drauf, der unter Frischhaltefolie ist. Und dann darfst du damit in dein Büro zurücklaufen, was bei mir bedeutete, da ich zwei Gebäude weiter bin von der Kantine, bin ich damit so an der Bushaltestelle vorbei und über den Kreisel und über
mit das ist diesem, schon eiskalt, oder?
Mit diesem Tablett mit dem überfolierten Schnitzel. Ich kam mir ein bisschen blöd vor, muss ich sagen. Und dann fährst du dann in dem anderen Gebäude noch ein bisschen Fahrstuhl mit deinem Schnitzel.
Oh Gott, alles kalt.
Nee, es war tatsächlich, es war natürlich nicht mehr heiß, aber es war auch nicht kalt. Weil diese Folie hat tatsächlich da ein gewisses bisschen den Job gemacht. Ja, aber jetzt zurück zu deiner App. Also, was gebe ich denn dann ein? Also wie mache ich denn das?
Na, das ist nicht so schwer. Ist natürlich jetzt zu Corona-Zeiten viel leichter, weil ich eben, ja, essen gegangen bin ich in den letzten 10 Tagen noch nicht und werde ich wahrscheinlich auch in den nächsten, weiß nicht, erstmal nicht. Aber ich meine, es gibt ja heutzutage und habe ich auch so Wagen, die relativ leicht so hinzu und abwiegen können. Und die sehr klein sind. Also meine Waage ist so, dass ich die locker in meinen Rucksack packen kann und auch die kein großes Gewicht hat.
So eine Mini-Koks-Waage
in deinem Fall,
oder was?
Hätte ich in deinem Fall einfach so eine Waage in meinem Büro stehen, wo ich dann einfach den Teller draufstellen würde, dann auf Null drücken und dann einfach das Schnitzel mal anheben würde. Und dann wüsste ich, wie viel das Schnitzel wiegt. Und dann gebe ich hier einfach in meine App ein Schnitzel und dann gibt er mir schon an, Putenschnitzel, Wiener Schnitzel, Rahmschnitzel, Jägerschnitzel, Zigeunerschnitzel. Steht tatsächlich Zigeunerschnitzel. Dann wie viel Gramm? Und dann gehe ich einfach drauf, gebe an, wie viel Gramm mein Rahmschnitzel wiegt und dann habe ich eine Kalorien.
Okay. Also, und die Pommes, das ist easy. Dann, schätze dann irgendwie Pommes. Und
ja. Genau, schätze ich irgendwie.
Wiegst ein und zählst dann, was soll's?
Ja, genau. Da gibt's 74, 75, 9, verzählt, verdammt.
Habe ich tatsächlich auch gemacht. Wir hatten neulich Gnocchi-Pfanne, habe ich die Gnocchis gezählt, habe 60 Gnocchis gegessen.
Really?
Ja, so really. Ist nicht so schwierig. Als ich sie genommen habe, habe ich einfach immer in 20er-Dings, habe ich mir 20, dann habe ich mir nochmal 20 genommen und das geht. Also, klar, ist ein bisschen komisch ist es, aber es kostet nicht viel Zeit, nicht viel Mühe. Also, es ist, und diese also die App ist tatsächlich, die Datenbank, die dahinter ist ziemlich umfangreich. Also die Abschätzungen sind ziemlich gut. Also ich habe mal Bolognese-Soße selbstgemachte, geben die einen Wert an. Und die habe ich mittlerweile überprüft, weil ich selber eine gekocht habe und gemessen habe, was ich reingetan habe. Das stimmt ziemlich gut überein. Also bisher bin ich da ziemlich zufrieden mit.
Bolognese ist bei den einen Leuten ist da unendlich viel Tomatenpampe drin und bei den anderen ist das ein Fleischragout.
Ja.
Also
ja, dann stimmt halt recht gut mit meiner überein. Habe ich Glück gehabt. Okay. Weiß nicht. Was ich natürlich noch nicht beurteilen kann, ist, ob diese Berechnung stimmt, wie viel Kalorien ich essen darf. Weil du musst am Anfang eben angeben, wie groß, wie schwer und was dein Ziel ist. Und dann sagt, also mein Ziel waren so. Also ich wog vor 10 Tagen 82 Kilo und mein Ziel sind 74 und das in 14 Wochen oder 15 Wochen, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann sagte dir, ja, du darfst pro Tag irgendwie 1900 Kilokalorien essen. Und das weiß ich natürlich nicht, ob diese Berechnung tatsächlich sinnvoll und richtig ist. Weil du kannst dann natürlich auch noch eingeben, dass du, wenn du irgendwelche Aktivitäten gemacht hast, irgendwie 3 Stunden im Garten gegraben hast und sowas und dann rechnet dir es eben auf deine Kalorien drauf, dann kannst du eben mehr fressen. Ja? Ob das alles stimmt, keine Ahnung, werde ich sehen. Es hat am Anfang, ich mache es seit 10 Tagen jetzt, am Anfang hat es wirklich sehr konstant, habe ich abgenommen, so 300 Gramm am Tag fast, aber das ist natürlich Wasser am Anfang auch. Ich war gestern bei 80,7. Heute bin ich bei 81,3. Ich habe gestern aber auch Spaghetti gehabt und ich habe euch schon geschrieben, ich kann da nicht widerstehen. Also da dresche ich einfach rein, da fresse ich 300 Gramm Nudeln und das haut halt so rein. Wenn man den Rest des Tages nichts gegessen hat, ist kein Problem, aber das habe ich gestern nicht. Mal gucken, wie das die nächsten Tage weitergeht. Heute habe ich aber mittags ganz brav als Mittagessen einen Pfund Spargel gegessen. Das macht sehr satt und hat sehr wenig Kalorien.
Ja, und deswegen ein Kilo Hollandaise und ein bisschen Schinken dazu ist.
Gutes Essen.
Nee, nur Spargel.
Hollandaise ist fantastisch.
Das gab es ein paar Tage vorher, hat die Theresa gemacht. Wenn ich mittags Spargel esse, esse ich nur Spargel. Vielleicht 1-2 Scheiben Schinken, aber das macht gar nicht so viel aus. Also die Kohlenhydrate sind tatsächlich oft das Kalorienproblem. Heute habe ich ein bisschen seltsamen Tag, weil ich ja wusste, dass ich diesen Cider trinken will. Den habe ich morgens gleich reingerechnet, dass ich ihn abends trinken. Und dann habe ich mittags Spargel und abends haben wir auch was, haben wir Kartoffelsuppe, das ist auch relativ kalorienarm. Sodass ich dann jetzt abends sogar noch ein bisschen Schokolade essen konnte und einen Flan. Also heute habe ich wirklich gefühlt massiv geschlemmt, aber von Kalorien bin ich 200 noch drunter. Also mal gucken, wie es morgen ist. Ich bin gespannt. Und mal gucken, wie das dann in 14 Wochen ist. Ich werde jetzt jede Woche berichten, wo mein Gewicht steht. Also wie gesagt, 81,3, das heißt minus 0,7 bin ich jetzt.
Okay.
Mal gucken.
Wir haben das schon als Standardkapitelmarke in unser Dokument. Das heißt, das vergessen
Christoph
wir auch nicht.
Christoph speckt ab.
Ja, Christoph genau. Speckt ab, genau. Ja, vielleicht machen wir noch einen Jingle dafür.
Unbedingt.
Gerade so in meinem Kopf so Bilder oder Geräusche, darf die ich, in diesem Jingle drin sein müssten.
Ich habe überhaupt keine Idee, wie so ein Jingle sein kann.
Keine Ahnung, ich hätte ja einen für dich.
Das muss ich nach Speck und Fett anhören. So.
Jazzwitz der Woche. Der ist schon ganz schön lang.
Er ist echt lang. So lang muss der vom Abspecken nicht sein. Also, was ist der Unterschied zwischen einer Handgranate und einer Jazzklarinette? Keiner. Sobald man es hört, ist es zu spät.
Es ging immer nicht ums Geld.
Ja, nee, schon der zweite, der nicht ums Geld ging.
Ja, gut, gell?
Ach ja.
Sehr schön. Ihr merkt, das Niveau bleibt gleich. Und so geht's auch weiter.
Wie viele hast du schon auf Vorrat jetzt?
Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich noch. Und dann muss ich wieder recherchieren. Ne? Dann
lohnt sich's ja.
Das trägt uns bis fast in den Juli. Das ist doch okay. Nee, nicht ganz, aber ja, dann muss ich noch ansagen, was wir nächste Woche gucken, oder?
Ganz genau.
Hat
auch eine fantastische Kategorie, die auch noch keinen Jingle hat.
Jingle. Oh Gott, ich hasse solche Podcasts eigentlich, die überall so trashige Jingles haben. Aber unsere sind so gut, deswegen ist das was anderes.
Unsere Mehrzahl.
Ja, genau.
Den einen.
Ja, ich habe das, wie heißt es, extrapoliert oder nee, so, wie auch immer.
Gehst schon davon aus, dass es jetzt bald viele geben wird.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Es kommt drauf an, wo die anderen hinkommen, ob das eine Extra- oder Interpolation ist, aber egal. Ja, jedenfalls, nächste Woche gucken wir einen Animationsfilm. Ich brauchte jetzt irgendwie Ausgleich zu dem Hexenkram von letzte Woche. Zur schweren Kost. Ich wollte jetzt wieder was Humorvolles. Und ich bin so beim Durchklicken drauf gestoßen. Ich habe keine Ahnung von diesem Film vorher gehabt, nie was davon gehört. Wir schauen die Mitchells gegen die Maschinen.
Das ist mir schon mal irgendwo begegnet.
Auf Netflix.
Auf Disney?
Netflix.
Das ist mir schon mal irgendwo begegnet. Mitchells?
Auf Deutsch heißt der Connected, Familie verbindet, aber der Originaltitel bei Netflix angezeigt. The Mitchells vs. The Machines ist der Originaltitel und
eine Roboter-Apokalypse, das klingt doch schon super. Fantastisch.
Genau, sie machen irgendwie Urlaub, eine Familie macht Urlaub und find themselves in the middle of a robot apocalypse and suddenly become humanity's unlikeliest last hope.
Also, Frage ist, kann ich das mit meinen Kindern gucken oder ist das ab
FSK irgendwas? 6 steht hier.
Ja, wahrscheinlich eher nicht, gell?
Ja, schaust du es halt erstmal und wenn du das dann für sie als geeignet empfindest, musst du es sowieso noch 40 weitere Male gucken. Dann macht das eine Mal, wo du es vorneweg alleine geguckt hast, auch nichts mehr aus. Das bildet sich am Ende raus.
Mein Sohn liebt Roboter. Das ist eigentlich optimal. Also,
liebt er sie auch noch, wenn sie für die Apokalypse verantwortlich sind?
Naja, das weiß ich nicht.
Die Bösen sind?
Ja, das ist die Frage. Nee. Ja.
Also wir werden sehen, ob das was taugt.
Naja, wir werden es sehen.
Genau.
Ja, sehr schön. Ich bin gespannt.
Das sagt er immer, ne? Jedes Mal, wenn wir irgendeinen Film auswählen, kriegst du immer, oh ja, sehr schön.
Sehr schön. Ja, ich bin immer erfreut.
Das ist doch gut.
Ja.
Dass dir diese Kategorie so viel Spaß macht.
Ja, ja, macht's wirklich.
Na dann.
Dann,
Sag doch mal wieder den Satz mit dem Vorhang und so.
Ja, genau. Dann sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Aber wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, hören uns wieder und wissen dann mehr über Roboter-Apokalypsen.
Genau. Und bis dahin danken wir fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.